Und der Film war auch vorbei und sie ist ins Bett gegangen. Kein Wort über den Film verloren. Und am nächsten Tag so.
Jetzt macht sie Stand-up-Comedy.
Nee, am. Und am nächsten Tag war ihr Opening so für den Abend so, guck mal heute mal einen guten Film.
Ja. Da habt ihr jetzt dann ja. Die Gegenmeinung noch, damit wir hier auch ein Spektrum abbilden, liebe Hörer, ne?
Welt da draußen. Wir sind es wieder, Steven Spoilberg, euer liebster Film- und Serien-Podcast. Heute aus dem wunderschönen Leipzig, weil zwei Leipziger und ein in Gedanken-Leipziger.
Ja,
du bist ja in Gedanken-Leipziger. Das ist nämlich genau das, worauf ich hinaus will. Du bist quasi der eigentlich schon hier sein müsste.
Ja.
Weißt du? Also ja. Da muss mal was passieren.
Wir erwarten die Ankunft des Messias hier in Leipzig.
Ja, sozusagen, ja.
Ja, das kann man gesagt, so Sandor der Große oder sowas.
Ja.
Aber dann bitte Sandor.
Das wird nicht der einzige religiöse Erguss heute werden. Da gibt es noch ein paar andere Sachen, die wir heute mitgebracht haben. Dazu aber später mehr, ganz klassisch. Wobei, was heißt später mehr? Sandro steigt irgendwas mit irgendwas ein, was mit Teufel zu tun hat. Also wir sind heute religiös dabei, das stellt ihr euch nicht vor. Und wir sind heiß wie Frittenfett, um mal Steven wieder zu zitieren. Das ist ja Markenzeichen lange Zeit gewesen, den Spruch gab's lange nicht mehr. Jetzt haben wir ihn wieder mit dabei. Ich habe einen komischen Redeschwall, ich weiß auch nicht warum. Es klingt ein bisschen so, als würde ich irgendwelche Zeit, bis irgendjemand fertig ist mit irgendwas überbrücken wollen. Keine Ahnung, warum ich das tue. Ich weiß nicht, habe heute Redebedarf, habe heute den ganzen Tag wirklich nur am Rechner stumpf irgendwelche Sachen in den Bildschirm gekloppt. Ich glaube, ich muss mal sprechen. Also das fehlt.
Ja, manchmal tut das gut, einfach mal zu reden und einfach mal sich mitzuteilen. Und Berg, wir sind immer für dich da, also wenn du mal ein Ohr brauchst, dann hören wir deinen Ergüssen zu, auch wenn da manchmal nur ekliger Eiter rauskommt.
Naja.
Pfui, Teufel.
Um Gottes Willen. Sich
in Stevenscher Manier eine Überleitung.
An sich schon, die muss ich aber gleich wieder brechen, weil ich kurz noch was vorwegnehmen wollte, wo ich gern mal eure Meinung zuhören möchte. Und noch, bevor ich das tue, sogar auch noch was dazwischen schiebe, weil, liebe Zuschauer da draußen, Zuhörer, völlig falsch, egal. Ja, ihr wartet auf Spider-Noir und unsere Kritik dazu, die großartige neue Serie mit Nicolas Cage. Und da kann ich euch versprechen, die kommt heute nicht. Dann könnt ihr wieder ausschalten. Nee, die bespreche ich nächste Woche mit dem Mo, der ist heute abhanden gekommen. Und nächste Woche sprechen wir da in aller Ausführlichkeit drüber, denn Mo hat die ja auf seiner Most Wanted-Liste gesetzt. Also müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, aber kleiner Spoiler, geil. Einfach nur geil. So.
Okay. Kommt die eigentlich im Rahmen des Nicolas Cage-Specials, oder?
Vielleicht machen wir das kurzfristig einfach draus und schmeißen alles andere weg und machen ein Nick Cage Special. Nee, mir wurde ja mal gesagt, das muss eine Urban Myth bleiben. Das Nick Cage Special darf eigentlich niemals kommen, aber naja, gebt uns mal Feedback, wie ihr das hören wollt, damit wir es weiterhin ignorieren können.
Schon alleine, um endlich mal wieder den Anker zu setzen, mein lieber Freund der Felix, den der Steven auch kennt, und du glaube ich mittlerweile auch.
Und Mo auch.
Der, ja, stimmt, hallo Felix. Mo ja jetzt auch. Hi Felix, liebe Grüße. Der muss ja nochmal den Impuls kriegen, endlich mal Pick zu gucken, weil es sein Film ist.
Nee, das ist
aber
ja
er mag
Grund.
Halt Nicolas Cage ja. einfach nicht und deswegen guckt er den nicht, aber es ist halt einfach sein Film.
Wir machen das Spezial einfach so lange nicht, bis Felix nicht Pick geschaut hat. Da haben wir eine gute Ausrede und er eine Bürde.
Beschuldigen, ja.
Genau.
Ja.
Nee, ich wollte mit euch darüber sprechen, dass jetzt gerade in der USA auf Platz 1 Backrooms die Kinocharts erobert und auf Platz 2 Obsession und auf und The Mandalorian und Grogu auf Platz 3 verdrängt haben. Zwei Indie-Horrorfilme an der Spitze der Kinocharts, die zusammen nicht mal so viel gekostet haben wie weiß ich nicht, die Rechenleistung, um Mandalorian zu rendern, brechen gerade sämtliche Rekorde. Ich habe es dir gestern ja auch in unsere Gruppe geschickt, Berg, der erfolgreichste A24-Film, jetzt schon Backrooms. Und Backrooms ist ja von diesem YouTube-Star, ich könnte jetzt gleich nochmal schauen, der auch diese ganzen Filmchen gemacht hat. Ich will da gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Der ist jetzt 20 oder so. Und das ist irgendwie faszinierend, dass jetzt gerade irgendwie so der Drang offensichtlich von den Leuten weg von diesem Blockbuster-Franchise-Kino ist und hin zu diesem gerade im Horror-Genre sehr kleines Budget, sehr, sehr Psycho-Horror-Film-mäßig. Naja, ihr wisst, was ich meine. Es ist nicht krass, also ich finde, das ist eine wunderbare Entwicklung, weil wir auch so oft meckern darüber, was im Kino passiert. Und letzte Woche erst Moria, wie gesagt, hat, erfolgreichster Film, Super Mario und Co. Aber ich meine, es geht doch, oder?
Ja, du, gerade das Horrorgenre ist ja Wahnsinn. Also vor allen Dingen, wenn du dir da mal Statistiken so anguckst, gibt's ja auch ab und zu mal solche Graphen, die Box-Office-Erfolge oder beziehungsweise die Ratio zwischen Budget und Einspielergebnis über die letzten 20 Jahre oder so, das ist super exponentiell, das ist total krass.
Ja.
Ich finde es einfach total abgefahren, dass Kane Parsons, der jetzt Backrooms gedreht hat, ja schon vor 4 Jahren ja mit seinen anderen kleinen Filmchen da angefangen hat, die übrigens auch immer noch großartig sind. Das ist halt so eine einfache Idee und so effektiv umgesetzt und selbst jetzt in dem ich nenne es jetzt mal Hollywood-Film, den er jetzt halt gedreht hat, auch wenn es ein kleiner Film ist im Vergleich zu anderen, finde ich, sieht man schon im Trailer, dass das halt auch was Cooles sein muss und das, was man jetzt so hört, das geht ja auch in die Richtung und ich habe da so Bock drauf, den zu schauen, weil das einfach so eine simple Prämisse ist und total frisch und trotzdem aber auch klaustrophobisch und bedrängend wirkt, wie halt so ein Psycho-Thriller-Horrorfilm halt sein muss, wobei schon gesagt wird, so richtig Horror ist er nicht, also eher so dieses beklemmende Psycho- Gefühl nenne ich es jetzt mal, aber ich habe da richtig Bock drauf und ich finde das klasse. Also das kann gern so weitergehen.
Ne, vor allem, Kane Parsons heißt der, auf den Namen bin ich gerade nicht gekommen, danke, der ist 20 oder so und Curry Baker oder Barker, der Obsession gemacht hat, ist 26. Das ist so crazy. Und ich meine, Backrooms hat, glaube ich, 10 Millionen gekostet, also relativ günstig dafür, dass du halt so mit Chiwetel Ejiofor so einen Star mit drin hast, ne, und Renate Reinswe. Und dann hast du mit Obsession, ich glaube, der hat nicht mal 1 Million gekostet und schon über 100 Millionen eingespielt. Überleg dir das mal. Also da würde ich als Studio, ich würde dem einfach erstmal da ein Haus hinstellen und sagen, mach bitte einfach, was du willst.
Das also ist jetzt schon einer cool. Der rentabelsten Filme aller Zeiten oder ist auf dem Weg da in die Richtung.
Ich finde das großartig, das Horror-Genre wird uns da auch wahrscheinlich raushelfen. Also sagen wir die letzten Jahre schon, letztes Jahr war ja auch schon so mit Together und Bring Her Back und so. Das war ja auch so ein bisschen die Hoffnung. Und ich finde diese Gegenbewegung, weil wir auch letzte Woche ja das Thema KI auch mal kurz angeschnitten haben und so, man sieht so kleine handwerkliche, experimentelle Filme, da ist ein Run gerade drauf. Also gerade auch junge Leute rennen da ins Kino und ich finde das großartig. Also wir müssen uns hier leider noch gedulden. Der Backrooms kommt am 18. Juni in Deutschland ins Kino und Obsession irgendwann auch Ende Juni, warum auch immer. In allen Ländern starten die schon, aber bei uns leider nicht. Ich freue mich auf jeden Fall sehr darüber.
Ja, und es ist einfach auch so, dass dieser Budgetmangel total kreativ macht. Und wenn du da die richtigen Leute hast, dann kriegst du einfach geile Sachen hin. Zumal ja mittlerweile auch rein technisch kriegst du halt einen guten Look mit relativ wenig Geld ja für Filme hin. Wenn du da ein bisschen jemanden hast, der Ahnung hat, wie man so eine Kamera führt, dann kriegst du halt mit Software, Stabilisatoren und allem drum und dran halt einfach einen Look hin, der im Kino-Look einfach in nichts nachsteht. Und da hast du ja alleine schon, dass es wertig aussieht, hast ja schon wahnsinnig viel gewonnen. Und wenn du da noch eine kreative Idee für die Storys hast und dann das eben dann künstlerisch so verpackst, dann kostet so ein Film halt nicht viel oder muss nicht viel kosten. Und das halt, und unbekanntere Schauspieler, die vielleicht auch was drauf haben, gibt's bestimmt einfach auch viele. Und unverbrauchte Gesichter machen ja auch immer was her, ne? Das sagen wir ja oft auch und Mo ja auch in irgendwelchen skandinavischen oder französischen oder spanischen Sachen, die man so sieht, wo du die Schauspieler sowieso nicht kennst, da gehst du ganz anders ran in deinem Gefühl, wie du das so wahrnimmst. Und das können dann einfach schnelle Hits werden.
Ganz genau. Ja, auf jeden Fall schöne Entwicklung. Wollte mal was Positives hier, ne, weil wir ja letzte Woche sehr, sehr negativ auf die Kinoentwicklung geschaut haben. Da gibt's auch Schönes zu vermelden. So, aber jetzt komme ich zu den Teufeln zurück. Denn ich habe noch eine kleine Überraschung auf Paramount Plus gefunden, die ich euch beiden total ans Herz lege. Das ist nämlich ein Mystery, also wenn du Fan von Kammerspiel, von Mystery und von Crime-Geschichten bist, dann musst du All the Devils Are Here, beziehungsweise, wie heißt der zu Deutsch, alle hier. Teufel sind hier. Genau, so heißt er also.
Alle Teufel sind schon da.
Na, 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 na. Genau. Das ist ein, ja, wie ich schon sagte, sehr düsteres Kammerspiel, Psycho-Kammerspiel, was sich so ein bisschen auf dem Thumbnail auch und so als Gangster-Thriller tarnt. Deswegen, ne, war ich eigentlich da nicht so dran interessiert. Steven, lass dich davon auch nicht abschrecken. Das hat nicht viel von einem Gangster-Thriller. Das ist wirklich sehr darauf ausgelegt, unterschiedliche Charaktere in ein unangenehmes, dichtes Setting von der Atmosphäre her zu stecken, nämlich in so ein Haus, in so einer Dartmoor-Kulisse, also mitten in der Pampa sozusagen in England, was völlig isoliert wirkt und das Haus zu einem eigenen Charakter macht. Du hast sozusagen einfach eine Gruppe an Kriminellen, die am Anfang einen Raubüberfall begehen und dann eben sich dort zurückziehen, bis sie halt Anweisungen erhalten, was sie zu tun haben. Und während die dort sind, die wissen nicht wann und wo und was passiert, wächst halt das Misstrauen innerhalb der Gruppe. Und dann kommen Konflikte hoch, man hat natürlich auch dann die diverse Flashbacks, wie die alle engagiert wurden von einem Mittelsmann und dann setzt sich dann so ein Puzzleteil zusammen. Persönliche Dämonen spielen dann eine große Rolle und was halt in der Vergangenheit da so passiert ist. Das ist keine Psychoanalyse dieser Figuren, die bleiben relativ blass auch und die Motive auch, aber es reicht auf jeden Fall, um eine gute Spannung zu erzeugen. Der Film geht seine 90 Minuten und erzählt ohne Schnickschnack einfach, was dort vor Ort passiert und du bist dort quasi mitgefangen. Also das ist wirklich, es ist kein Actionfilm, sehr dialoglastig und konzentriert sich eben auf einen Twist und den habe ich auch überhaupt nicht kommen sehen, was dem Ganzen noch so ein bisschen die Krone aufsetzt. Und dazu hast du halt auch noch sehr geile Schauspieler, also finde ich zumindest, Eddie Marson spielt die Hauptrolle, Sam Claflin, den ich liebe seit Peaky Blinders spätestens. Bern Gorman, das ist so ein Typ, da habt ihr auf jeden Fall auch schon mal die Fresse von gesehen. Das ist einfach so ein Knautschgesicht. Suki Waterhouse guckt mal um die Ecke und Rory Kinnear ist sozusagen der Typ, der die alle anheuert. Und das ist geil gemacht. Wie gesagt, einfach mal angucken. Wenn der irgendwo reinpasst, für euch wird der auf jeden Fall richtig gefallen.
Das klingt richtig gut. Ist eigentlich voll mein Ding. Also du hast alle Trademarks genannt, die mich dort reinziehen. So Kammerspiel, wo sich Einzelne irgendwie gegeneinander ausspielen. 90 Minuten und ein Twist. Also was will ich denn bitte schön noch mehr?
Ja,
also
ich sag mal, das habe ich mir auch so gedacht.
Du hast alle Checkboxen bei mir abgehakt.
Auf jeden Fall. Und Eddie Marson finde ich auch cool. Sieht man leider nicht so häufig. Aber wenn, dann ist das gut.
Einfach ein Gesicht, was in Erinnerung bleibt und auffällt. Also ja, setz ihn mal auf die Watchlist. Der geht leider total unter, aber ist ein guter.
Na dann von Teufeln zu Engeln, würde ich mal sagen.
Ja, da sind wir jetzt eben bei Engeln.
Ja, und warum habe ich jetzt Good Fortune, den letzten Film mit Keanu Reeves, mitgebracht? Oder ist es denn noch der neueste? Ich weiß es gar nicht.
Na, es gab doch Outcome noch auf Apple, den dürfen wir nicht vergessen.
Ich glaube, laut Mo sollten wir den vergessen.
Ja, das stimmt.
Aber ich habe jetzt Good Fortune mitgebracht und warum? Weil ich tatsächlich für diese Folge noch etwas dünn ausgestattet war und wir einfach einen locker leichten Film brauchten, den wir da einschieben konnten. Am besten einen, der ungefähr 90 Minuten geht. Da passt er auch rein. Ich mag ja generell Keanu Reeves ganz gern. Als der auch rauskam, dachte ich, ja, klingt nett, den kann man sicherlich irgendwann mal schauen. Und das haben wir dann jetzt gemacht. Und dann musste ich ja auch feststellen, dass auch, wie heißt der gute Mann, Aziz Ansari, so rum. Den mag ich eigentlich auch immer ganz gerne. Der spielt hier auch eine der Hauptrollen. Und Seth Rogen ist auch noch am Start. Und der hat ja sowieso bei mir einen Stein im Brett seit jetzt einigen Serien und auch Filmen. Worum geht's bei Good Fortune? Wir haben also Aziz Ansari, der Arch spielt, so einen typischen Arbeitertypen, der schon, ich sag mal, gut zu knabbern hat, irgendwie über die Runden zu kommen. Der lebt in seinem Auto und ist halt alles nicht so geil, arbeitet halt irgendwie über Apps so Hilfsjobs ab und hat dann irgendwann einen Auftrag bei Seth Rogen im Haus. Und das ist ein Unternehmer, der hat halt ein riesen Anwesen und ist halt, weiß nicht, Milliardär oder so. Also der hat halt richtig Schotter und wird dann sein Assistent. Und das läuft doch alles ganz gut, bis er dann irgendwann da mal sich irgendwie Geld nimmt und gefeuert wird. Und er wird die ganze Zeit von Keanu Reeves beobachtet, der einen Engel spielt. Und anscheinend gibt's in der Engelwelt da so eine Art Jobverteilung. Also da gibt's Engel, die ich weiß gar nicht mehr, was die anderen gemacht haben. Also er ist auf jeden Fall für Handy am Steuer zuständig. Das heißt, er sitzt immer irgendwo im Auto und wenn einer gerade beim Autofahren aufs Handy guckt, dann tippt er den auf die Schulter, damit sie schnell nach vorne gucken und keinen Unfall bauen. Und so sind dann da halt unterschiedliche Arten von Jobs bei den Engeln verteilt. Und er ist halt mit seiner Rolle nicht so zufrieden, weil er immer mitbekommt, wie andere halt total die Seelen praktisch von den Menschen retten durch ihre Taten. Und er möchte das auch. Und er greift dann bei Arch ein und gibt sich zu erkennen, was er eigentlich nicht darf. Und am Ende gipfelt das dann da drin, dass er sagt, okay, pass auf, du bist so unglücklich mit deinem Leben und du willst unbedingt das hier von dem Millionär haben, dann kriegst du das jetzt einfach mal für ein paar Tage und dann wird halt getauscht und er darf halt das Leben des Reichen führen und ja, am Ende führt das natürlich dazu, dass er zu der Erkenntnis kommt, dass sein eigentliches Leben gar nicht so schlecht war, wie er es vorher empfunden hatte und dass sich dann doch irgendwie alles zum Guten wendet. Ja, also so wie man das eigentlich aus solchen Feel-Good-Filmen kennt. Und ich finde, der war kurzweilig, der war absolut okay. Es gab hier und da mal einen Lacher, keine riesigen. Wie gesagt, total sympathische Darsteller. Keanu Reeves spielt absolut das, was er kann, nicht viel. Also ist absolut emotionslos als Engel und es ist schon putzig, wenn er dann halt da irgendwie nicht so richtig weiß, wie er sich verhalten soll, weil er dann irgendwann auch seine Engelkräfte verliert und im Grunde genommen ein richtiger Mensch wird und dann damit halt nicht klarkommt, zum ersten Mal was isst und sich irgendwie total tapsig anstellt. Das ist schon charmant, so wie der ganze Film. Also ich fand den sehr, sehr guckbar und ich glaube, Berg hat den auch gesehen, oder?
Ja, ich dachte auch, dass wir schon mal drüber gesprochen haben, weil Mo den auch gesehen hat. Aber ich habe jetzt in die Chronik geschaut, gab's noch nicht bei uns, haben wir irgendwie immer ausgelassen, weil du hast jetzt bestätigt, das ist ein okayer Film, der ist nett, der unterhält, aber da ist halt wirklich nichts vorne oder hinten noch dran, was den irgendwie besonders macht. Der ist storymäßig, haben wir das schon tausendmal gesehen, so in die Richtung. Und ich fand eben auch, was du so vorgehoben hast mit Keanu Reeves, dass das irgendwie total geil passt. Also ich fand das super schön, wie trocken der halt so ein paar Sachen halt das erste Mal macht, also so zum Mensch wird. Das fand ich irgendwie ganz witzig. Und Seth Rogen. Und
wie oft muss ich jetzt kauen? Wann weiß ich denn, dass ich runterschlucken muss?
Ja, das ist wirklich gut gemacht. Und Seth Rogen mag ich ja auch total. Aber er spielt zugegebenermaßen die gleiche Rolle wie in Platonic, die gleiche Rolle wie in The Studio. Ja. Also das ist halt er, aber das liebe ich total und das ist auch hier cool. Ich finde eben Aziz Ansari, der ja wirklich der Protagonist ist, der trägt das gar nicht. Also ich mochte den überhaupt nicht. Ich fand auch, der spielt wirklich nicht gut genug, um diesen Film zu tragen. Also da war ich ganz froh, dass es dann diesen Switch gibt, dass wir dann auch mal eine ganze Weile Seth Rogen als Hauptfigur haben. Das fand ich dann cool. Und ich fand aber, der Film ist auch insgesamt so recht schön gedreht. Also der hat so, er hat ein paar Feelgood-Elemente und er hat auch wirklich schöne Optik manchmal. Also die machen auch viel mit so Neonlicht und so. Das finde ich ganz geil. Insgesamt aber, glaube ich, hätte der auch sogar noch ein bisschen besser sein können. Du machst hier nichts falsch, du kannst ihn gucken, du bist unterhalten. Aber es ist jetzt nicht der Riesenwurf, der vielleicht sogar hätte sein können, weil der Potenzial hat er schon drin gesteckt. Das vielleicht nicht so kalendersprüchig zu machen, sondern eben ein bisschen tiefer, ein bisschen mehr Herz hätte dem vielleicht gut getan. So fand ich es manchmal ein bisschen platt und auch ein bisschen zu lang und dann eben nicht so richtig ausgebaut. Aber da macht man, glaube ich, nichts verkehrt. Das ist ein unterhaltsamer Film für einen regnerischen Sonntagnachmittag, kein Problem.
Am Ende kommt halt so die Moral auch wieder mit dem Holzhammer so, ne? Also es ist jetzt nicht sehr subtil vorgetragen.
Nein, aber was soll es denn? Ich habe jetzt auch nochmal so zwei so Filme, die hat man aber definitiv beide schon in der Folge. In einer früheren Folge. Und zwar das eine ist Crime 101.
Grundlagen des Verbrechens, wie ich damals schon festgestellt habe.
Haben wir nämlich in Folge Feuilleton Steven, Nummer 135, haben wir da schon mal drüber gesprochen. Und jetzt habe ich den auch mal gesehen, gestern ganz frisch. Und muss sagen, das ist wirklich so ein durchgestylter, optisch cooler Thriller. Der macht auch absolut nichts Neues. Das ist einfach nur eine Story über einen Typen, gespielt von Chris Hemsworth, der Überfälle macht und sein Credo ist, dabei halt nicht gefasst zu werden, aber eben, dass wirklich, dass er weg ist, bevor überhaupt jemand irgendwas mitkriegt, niemanden zu verletzen und einfach nur Diebstähle zu begehen, meistens irgendwie Diamanten oder manchmal auch Banken. Und dann einfach zu verschwinden und sein Leben zu führen. Und das 101 ist halt dieser Highway, der dort an der Küste entlang geht ins Landesinnere. Und immer dort entlang dieses Highways, das sind an verschiedenen Stellen die Spots, wo diese Überfälle in Zeitabständen sind. Und Mark Ruffalo spielt halt den Typen aus Task, das muss man auch dazu sagen, den Detective, der als einziger so auf den Trichter hat, ja, das muss ein und derselbe Täter sein und er erkennt das Muster und er versucht ihn halt zu kriegen. Und es spielen halt auch noch haufenweise andere namhafte Leute mit. Also Jennifer Jason Leigh ist mit dabei auch noch. Und wir sehen also immer so bekannte Gesichter. Und das ist alles, und Halle Berry zum Beispiel spielt auch noch eine Rolle. Das ist alles auch interessant, aber dieser Film ist vollgestopft. Und der geht einfach 2,5 Stunden und du fragst dich, warum muss der so lange gehen? Kann ich dir sagen, warum der so lange geht? Weil die einfach 5 Filme erzählen in dem einen Film. Die haben so viele Nebenplots, die sie hier mit reinbringen. Das macht gar keinen Sinn, das alles mit auszulatschen. Alles, jeder Plot für sich ist irgendwie ganz cool und ein Film wert und das könnte man bestimmt gut umsetzen. Aber die pressen das hier alles in diesen Film rein. Und dadurch ist alles so viel zu oberflächlich und zu egal. Und du siehst am Ende einen wirklich hochwertig gemachten Film. Da will ich gar nichts gegen sagen. Der sieht cool aus. Der ist absolut technisch solide, der hat ein cool eingefangenes nächtliches LA mit Lichtern und Autosequenzen und allen möglichen Scheiß, das kannst du alles machen. Barry Keoghan spielt hier eine ganz coole Rolle, der spielt so einen kleinen Gangster-Psychopathentypen, mag ich gerne. Aber also die Zutaten sind alle da, aber so richtiger Reißer ist es nicht. Und dafür, dass der dann so handlungsmäßig so mittelmäßig ist, ist er einfach viel zu lang. Das funktioniert irgendwie nicht so richtig. Also man kann den gucken, kein Problem, aber so richtig empfehlen kann ich das nicht. Und noch ein Wort zu Chris Hemsworth. Ich verstehe seine Rolle nicht. Also und auch wie er die spielt nicht. Der Charakter, den er spielt, der soll irgendwie gebrochen sein und ganz verunsichert, aber wenn er will, auf Knopfdruck, kann der halt ein absoluter vom Selbstbewusstsein übersteigerter Typ sein und das funktioniert vorne und hinten. Ich finde es auch irgendwie scheiße von ihm gespielt, aber damit kann man leben, weil der Film, wie gesagt, recht hochwertig daherkommt.
Und damit bleibt er ewig auf meiner Watchlist.
Okay, aber vielleicht kann man ihm ja Hilfe schicken, dass er es beim nächsten Mal besser macht.
Ja, Send Help ist nämlich der zweite Film, den ich nachgeholt habe. Den hatte ja Mo mit Sandro?
Nee, den hatte ich irgendwie in der Folge mit Jakob besprochen, daran kann ich mich noch erinnern. Da waren wir, wir beide mit.
Folge 132, Brusthaar bis zum Anschlag, genau.
Da weiß ich auch, dass wir Birdcage besprochen haben.
So nämlich. Und der ist cool. Ich mochte den. Der macht einfach Spaß. Sam Raimi, du hast irgendwie ein realistisches Szenario, aber das ist so übertrieben und so überdreht, dass es einfach nur Bock macht. Und wie oft man einfach Rachel McAdams blutüberströmt sieht, da wird Samara Weaving auf jeden Fall neidisch. Das kann ich dir versprechen.
Ja, das ist die Definition eines Freitagabend-Hirnausfilms. Deswegen, Steven, du musst dir den unbedingt angucken. Den gibt's bei Disney seit einer Weile.
Und
du
100 Milliarden pro.
Ja, der ist auch definitiv auf der Liste für einen der nächsten Filme, die geschaut werden. Und ich glaube, wird meine Frau auch Spaß dran haben.
Ach, Heidewitzka ist sehr knackig blutig. Also, ja. Das ist wirklich nicht gegeizt. Und Rachel McAdams scheint wirklich viel Spaß gehabt zu haben bei der Rolle.
Ja.
Oh Mann. Klingt sehr, sehr gut. Ich kann mir auf jeden Fall nicht vorstellen, dass ich diesen Film abbrechen werde. So wie jetzt mal hier ein großer Haufen an Filmen und Serien kommt, die ich angefangen und abgebrochen habe. Denn ich bin ja mittlerweile auch jemand, der sagt, wenn ich frühzeitig merke, dass mich das nicht anfasst, dann mache ich auch einfach aus. Oder meine Frau, die braucht ja oft immer bei einigen Sachen, um reinzukommen, gerade bei Serien. Und manchmal ist das dann, wenn die erste Folge nicht knallt, das Todesurteil. Und es ist halt schwierig für mich dann irgendwie eine Zeit zu finden, das halt selbst weiterzuschauen. Letztens für eine Folge, die ich mit dem Sandro gemacht habe, wo wir einen Klopperfilm geschaut haben, da wollte ich noch einen Klopperfilm mit einbauen und den wollte ich dann halt selbst irgendwie noch schauen und habe mich für Mantis entschieden. Ist ein Netflix-Film, das ist ein Spin-off zu Kill Book Soon. Vielleicht hat einer von euch das Thumbnail davon mal gesehen, weil ich habe das vorher auf jeden Fall schon ein paar Mal gesehen. Der Trailer zu Mantis sieht echt gut aus, aber der hat überhaupt nicht geknallt in den ersten 20, 30 Minuten und ich hatte keinen Bock, mich weiter durchzuquälen. Es ist halt auch so überspielt südkoreanisch, dass ich einfach die Zeit nicht investieren wollte. Aber wie gesagt, ihr könnt euch gerne mal den Trailer angucken, der lohnt sich anzuschauen. Der macht tatsächlich was her, aber er lügt, sage ich euch. Dann auch noch für die Folge mit Sandro angefangen zu schauen, habe ich Blood and Gold. Sagt dir das was, Sandro?
Klar, das ist doch von Peter Torwart, oder? Ist ein deutscher Film.
Ein deutscher Film, genau, Peter Torwart, du hast es richtig erfasst.
Geil, und das Ding fetzt doch. Steven, was ist los mit dir?
Nee, also
ich... Ach so.
Ich weiß nicht, vielleicht war ich einfach nicht so in der richtigen Stimmung, aber der wollte viel... Du hast
keinen Exploitation-Film erwartet quasi.
Doch schon, also ich wusste auch, was ich mich einlasse, aber der will viel und der will irgendwie Tarantino und noch mehr sein, aber ich weiß nicht, also gerade auch der Bösewicht, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie heißt der Schauspieler, der hat ja auch bei Slow Burn mitgespielt und da fand ich den so gut und hier ist das so krass überspielt, albern, wie er redet und vielleicht soll es so sein und vielleicht ist das auf einer anderen Art und Ebene irgendwie cool.
Alexander Scheer, meinst du?
Genau. Irgendwie hat mich das nicht abgeholt und man merkt halt leider einfach, dass es ein deutscher Film ist. Wie so oft, ist heute nicht das letzte Mal, dass wir über den deutschen Mief reden.
Ja, also ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass der besprochen wurde, sehr frenetisch von Sandro. Denn, Fun Fact, Folge Nummer 29, Benjandro Geilberg. Da hast du den besprochen. Das ist eine Weile her, es war 2023 im Sommer. So fliegt die Zeit.
Man muss sagen, dass der mittlerweile auch, gab es zwei Teile Sisu und das macht alles, was der Film will, besser. Und natürlich ist das alles so im Inglourious Basterds Fahrwasser und so, aber weißt du, das Label deutscher Film fand ich hier halt... Ich habe mich gefreut, dass Peter Torwart überhaupt auf Netflix Geld bekommt, einen Genrefilm zu machen. Der hat ja auch Blood Red Sky gemacht vorher, den fand ich auch geil. Und von daher weiß ich nicht, ob ich meine Begeisterung heute noch so groß wäre. Nach Sisu 2 wahrscheinlich eher nicht. Aber damals habe ich einfach mich gefreut, dass es überhaupt sowas gibt aus unserem Land, weißt du?
Also da stimme ich dir natürlich total zu. Also das ist ja nach wie vor immer noch selten und auch gerade, also das ist ja nun wirklich ein äußerst spezieller Film in einem äußerst speziellen Genre. Ja, und das
auch so mit Geschichtsrevision aus Deutschland ist ja auch dann immer noch mal so ein Thema, das traut sich ja hierzulande immer niemand, weißt du, gerade bei Zweiten Weltkrieg, ne?
Ja. Also das halte ich dem auf jeden Fall zugute, aber wie gesagt, vielleicht muss ich da an einem anderen Tag noch mal ran, vielleicht standen da die Sterne nicht gut.
Wenn du irgendwann mal wieder anfängst zu trinken, dann ist das dein Film.
Dann ist das mein Film. Apropos Sterne, die nicht gut standen. Ich habe in der ARD-Mediathek ein bisschen rumgewildert und habe dort Stardust Hotel angefangen. auch hier muss man sagen, also eine deutsche Comedy-Serie, die im All spielt und auch ein bisschen mit Effekten hantiert, gibt's auch keinen guten, aber sie probieren es immerhin. das halte ich der auch irgendwie zugute. Das soll laut Beschreibung eine Rom-Com sein, also Berg. Ne? Vielleicht bist du jetzt angefixt. Es geht um Mädel, die das Stardust-Hotel durch Zufall oder irgendwie einfach erbt und auf einmal gehört ihr das. Und das ist halt total runtergekommen und sie hat halt Schulden bei irgendeinem intergalaktischen Schuldenhai, Kredithai, und hat dann mit ihm die Abmachung, pass auf, du kriegst das Hotel von mir und ich bin dann schuldenfrei. Und er sagt, den Sauhaufen will ich aber nicht haben. Wenn du dem Hotel aber, keine Ahnung, 1 Stern, 2 Stern, 3 Sterne beschaffst, dann haben wir einen Deal. Und das ist dann sozusagen der Aufhänger für die Story. Und ich sag mal, in der ersten Folge merkt man schon, dass viel auf der Hauptdarstellerin aufgebaut ist. Die fand ich auch tatsächlich gar nicht so schlecht. Das ist, wo ist denn hier, das Hotel? Vanessa Leubel, die ist auch für einen Saturn Award nominiert. Keine Ahnung, irgend so ein, ist das ein deutscher Filmpreis? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Und ihr Schauspielkollege.
Das ist die höhere Stufe vom Jupiter-Pokal.
Ja, genau. Und darunter ist noch der Pluto-Pokal, ne? Weil das ist natürlich der kleinste.
Und darunter ist der Komet.
Komet.
Nee, der ist von Udo Lindenberg.
Und ganz unten ist der Deutsche Fernsehpreis. Sie hat dann halt noch einen Kollegen, David Britzi, der spielt so einen humanoiden Roboter, der dort im Hotel lebt. Das ist alles sehr deutsch, das war alles sehr unlustig und deswegen habe ich nach einer Folge abgebrochen. Aber
das klingt nach absolut gequirlter Scheiße, wirklich. Nichts daran finde ich irgendwie ansprechend, dass ich mir das jemals angucken würde.
Naja, ich dachte mir halt, es war halt die ARD-Mediathek an, als meine Schwiegereltern hier waren. Also die läuft auch bei uns ein paar schon mal, ne? Das ist jetzt keine Ausrede, dass sie nur da lief. Aber da habe ich das gesehen. Und es sah erstmal so vom Thumbnail relativ hochwertig aus und erstmal dachte ich so, okay, deutsche Serie, so in dem Genre, sage ich jetzt mal, so ein bisschen Sci-Fi-mäßig, warum nicht? Naja, warum also man nicht? Kann doch auch immer mal positiv überrascht werden, man muss nicht immer alles so negativ sehen.
Kann sein, aber jetzt hier an dieser Stelle wende ich mich direkt an dich, Mo. Sag bitte nie wieder, ich bin kaputt, ja? Steven ist jetzt kaputt.
Ich gucke wenigstens nur eine Folge und erkenne dann, dass es Schrott ist und gucke den Film nicht zu Ende. Oder in dem Fall die Serie.
Ja, aber ja, das könnte also man jetzt aber auch als dickes Fell, Durchhaltevermögen und Einsatz werten. Also ich bin da immer hin und her gerissen.
Man kann sich alle schönreden. Also das ist immer möglich.
Gut.
Ja, und also der schönste Abbrechgrund für eine Serie, den wir jetzt hatten, für eine, die gut ist und die ich auch eigentlich weitergucken möchte und wo meine Frau einfach dran schuld ist, ich muss das halt einfach mal so deutlich sagen, ja, ist Sandman Staffel 2. Da hat sie vorgeschlagen, dass wir weitergucken, weil sie die erste Staffel gut fand. Wir haben die erste Folge geguckt, erste Folge war gut und sie hat gesagt, da ist immer alles so düster und so träge und so mit so Tragweite, dass sie das nicht durchhält und immer einschläft. Gesagt, geht nicht, können wir nicht mehr gucken. Das ist der Grund. Was, und jetzt müsst ihr mal sagen, bin ich kaputt oder ist nicht vielleicht meine Frau ein bisschen kaputt? Ist da nicht irgendwas?
Ist das nicht Staffel 1 auch schon gewesen? So ein sehr, sehr, immer geht die Welt unter, wenn du durch eine Tür gehst und alles ist esoterisch und religiös aufgeladen und Schicksal und Bestimmung und das ist,
ja, das ist schon, ja, schon sehr pathetisch schon ja, immer gewesen, ja, aber weiß auch nicht, was jetzt anders ist.
Da komme ich drauf zurück auf mein typisches kleiner haben sie es nicht. Nee. Ja. Das kann manchmal zu viel sein, wenn sie es nicht kleiner haben.
Okay, und das letzte jetzt aus der Kategorie, weil ich habe zwar noch ein paar Sachen, aber die spare ich mir für später auf. Habt ihr schon mal was von Jury Duty gehört? Das ist ein Amazon Freebie-Format, das 2023 mit der ersten Staffel rauskam und jetzt gibt's eine zweite Staffel. Das Problem ist, die ist nicht deutsch synchronisiert, sondern nur mit Untertitel und weil das so eine Art Reality-Comedy-Format ist, ist das halt auch wieder so ein bisschen für meine Frau schwierig. Sie fand zwar die erste Folge gar nicht so schlecht, Es geht nämlich darum, es geht um einen Gerichtsprozess, um so einen kleinen. Und in Amerika ist es ja immer so, dass die Geschworenen dort einberufen werden. Und einer der Geschworenen in dieser ersten Staffel ist James Marsden. Und es gibt einen einzigen in diesem ganzen Szenario, irgendeinen Typen, der halt dort auch mit eingeladen wird, der nicht weiß, dass alles gespielt ist. Und der dann halt dort in diesem Jury-Prozess mit drin ist. Und James Marsden ist halt in der ersten Folge auch total geil, weil er kommt dann da rein und sagt dann, ja, hier so nach dem Motto, ich bin hier der große Schauspieler, und so leicht überspielt. Also nicht so, dass man merkt, dass es ein bisschen too much ist. Und dann fängt ein Jurymitglied nach dem anderen an, bei dem Richter halt zu sagen, naja, ich kann deshalb und deshalb kann ich hier meine Pflicht nicht wahrnehmen, bitte entlassen Sie mich, das kann man da irgendwie machen. Und er sagt so, ja, ist ein guter Grund, Sie können gehen. Und dann der nächste, ja, und Sie können gehen. Und James Marsden hat natürlich auch gar keinen Bock da drauf, dort zu bleiben. Und da ist es dann halt so, dass dann halt kurz bevor er dran war und der Richter total gut drauf war, der Tag abgebrochen wird, und am nächsten Tag hat der Richter halt total schlechte Laune und er muss dann da bleiben. Und das kriegt halt alles dieser eine Typ mit, und der weiß halt nicht, dass das alles nur gespielt ist, und es ist halt total kurzweilig und lustig. Es sind absurde Situationen, und es ist auf jeden Fall ein cooles Konzept. Und das ist jetzt eine Serie, die ich nicht zwingend endgültig abgebrochen habe. Also die werde ich sicherlich noch mal zu Ende schauen, weil es eigentlich echt unterhaltsam ist.
Also James Marsden spielt sich?
Der spielt sich selbst, genau. Also er ist wie alle eingeweiht.
Okay.
Genau.
Okay. Aber sonst gibt es keine Metabezüge. Also es ist halt einfach dieses Szenario, und James Marsden ist plötzlich da drin und spielt sich selbst.
Genau, weil das kann ja auch jedem Hollywood-Star passieren, dass er da einberufen wird. Ne? Und
ja, deswegen, klar. Aber es hätte ja sein können, dass du einfach nur den Rollennamen nicht gesagt hast, und manchmal kommt man nicht drauf, und dann benutzen wir die Schauspieler. Aber ich wollte nur noch mal sicher gehen. Okay, dann klingt das ja tatsächlich ein bisschen origineller als befürchtet. Naja, dann berichte mal, ob du es weiterguckst.
Ja. Hat auf jeden Fall eine ziemlich gute Bewertung auch. Ne? Also bei IMDb eine 8,2, ist schon ganz ordentlich. So, jetzt aber gut hier mit dem Block. Auf!
Ja. Block
auf
ist
zum
zu Ende.
Atem! Nee, zum Neuen Testament? Zum Alten? Zu was denn?
Erklär's was mir. Eigentlich?
Shaggy, keine Ahnung. Mr. Lover. Berg.
Was denn?
Ich, während des Films frug ich mich, warum gucke ich den gerade? Also, Wer war jetzt nochmal übelst geil auf das Ding? War ich das? Oder hast du mir den? Ich weiß noch, dass ich dir vor kurzem gesagt habe, guck mal, The Testament of Andy ist jetzt auf Disney Plus. Und du so, ja, guck ich. Aber irgendwoher kam das schon mal, dass wir den irgendwie gucken wollten.
Ja, irgendwie, ne? Irgendwie bei Instagram haben wir uns das schon mal geschickt und so. Ach, guck mal. Ich glaube, da waren wir, nachdem wir bei Housemaid waren, da waren wir doch so ein bisschen Amanda Seyfried, dass die irgendwie schon ganz cool ist, wenn die halt geile Rollen hat. Und dann danach kam irgendwie so der erste Teaser von dem Ding.
Stimmt, den hast du mir geschickt und hast du gesagt, Bock. Und ich so, ja, ich auch. Der Teaser und Amanda Seyfried, da kann man ja jetzt auch schon mal vorwegnehmen, Amanda Seyfried ist große Klasse. Die hätte für diesen Film hier meines Erachtens eine Nominierung für viele Preise verdient.
Ja, das mag sein. Ich habe das nur eine Viertelstunde geguckt.
Das ist ja ein Shyamalan-Twist.
Ich habe das abgebrochen, ich habe das nicht ertragen. Okay. Ja, ich habe das nicht ertragen können, ich fand alles furchtbar.
Das nächste Mal schreibst du mir das dann, damit wir gemeinschaftlich abbrechen können. Ich weiß,
wann hast du ich weiß ja nicht, wann hast du den geguckt? Nee, du hast den vor mir geguckt. Ich habe den erst gestern versucht zu gucken.
Ach so, okay, verstehe. Okay, ich meine, ich habe auch, während ich Testament of Andy schaute, gemerkt, ich bin hier gerade gar nicht in dem Mut für so einen Film. Und dann muss man das ja so ein bisschen akzeptieren und hinnehmen. Oder ich wollte es akzeptieren, weil ich habe schon trotzdem am Anfang schon direkt gemerkt, der hat große Qualität, der Film. Also das ist thematisch gar nicht das, was ich gerade gucken will, aber ich merke an allen Ecken und Enden, hier ist sehr, sehr viel Leidenschaft drin. Und ich denke, das wirst du in den 15 Minuten auch schon gemerkt haben.
Ja, als zweifelsohne merkst du, jemand, der diesen Film machen wollte, der hat richtig was da zu erzählen gehabt und das auch geil umgesetzt. Also künstlerisch ist der. Und ich fand auch so die ersten 2 Minuten fand ich richtig geil. Mit diesen tanzenden Mägden im Wald da irgendwie, wo dann immer so diese Titel eingeblendet wurden. Das fand ich alles geil. Aber ich Und das ist alles top gemacht. Also ich will dem Film nicht sagen, dass er schlecht ist oder so, aber ich kam gar nicht drauf klar. Das Thema hat mich null interessiert. Also ich fand's, ich kann dir gar nicht zusammenfassen, worum es geht, weil so wenig interessiert mich das. Ich kann gar nicht so leise Aha sagen, wie es mich nicht interessiert. Irgendeine religiöse Scheiße, irgendeine Führerin, die spirituell irgendwelche anderen Leute zu irgendwas animiert hat, in welchen biblischen Kontext, keine Ahnung, frag mich nicht. Und dann halt anstrengend, ne? Ganz viel davon ist so musicalhafte Tanzszenen, die alle toll sind, aber so die Kombination aus all dem hat mich völlig überfordert und hatte ich gar keine Lust drauf. Und das ist alles auch so düster und so trostlos und oh nee.
Ja.
Ich weiß es nicht, wirklich nicht.
Okay. Ich probiere kurz was dazu zu sagen. Es geht halt um die Shaker-Religion. Ich habe diese Tänze schon mal gesehen, aber ich wusste nicht, dass die so heißen. Ich dachte erst, das ist bestimmt nur ein Spitzname. Nee, die heißen so. Also wirklich, die heißen die Schüttler. Das ist sehr kreativ. Das ist eine christliche Freikirche in der USA. Wie gesagt, diese Performance von denen, das habt ihr sicherlich auch schon mal gesehen. Also ich kannte es zumindest. Es ist so ein ritueller Schütteltanz, den die so als, ja, in ihren Zusammenkünften da als Verehrung Gottes halt praktizieren. Und Gründerin und Vorreiterin ist eben besagte Ann Lee, die damals halt im 18. Jahrhundert versucht hat, daraus also eine kleine Utopie aufzubauen damit. Und davon handelt dieser Film. Es ist also quasi ein bisschen ein historisches Biopic und streift auch am Musical. Ne? Steven hat ja schon mehrfach gesagt, das ist so die Vollbedienung eines CCLs für ihn. Und ich kann da nur in zustimmen, Steven macht einen ganz großen Bogen um den Film. Das ist nämlich auch wirklich alles drin. Vor allem ist es dann aber nicht mehr genug Musical, um zu sagen, das ist was für Musical-Fans. Weil dafür wird überhaupt, also das, was du am Anfang siehst, Berg, das zieht sich durch den Film. Es wird gesungen, aber es wird nicht performt. Das heißt, das finde ich eigentlich ganz gut. Das ist relativ realistisch. Da sind keine guten Sänger oder geilen Performer. Die Songs stehen nicht im Mittelpunkt, sondern wirklich diese Praktik halt, die sie da zeigen. Aber dadurch hast du eben auch nicht das Gefühl, oh, das ist aber ein geiler Song, der geht jetzt aber voll ins Ohr. Sondern du hörst das dann und denkst dir so, gut, ich habe die drei Töne jetzt 15 Minuten ertragen. Geht bitte weiter.
Ja, so ritueller Singsang, ne, ist das ja so ganz viel.
Gemischt schon mit, also da ist schon eine gewisse Lyrik auch drin und die singen auch, also es ist wirklich Gesang, aber es ist eben auch kein Song. Weißt du, dafür reicht's dann nicht. Das ist ganz irgendwas, es meandert so in der Mitte. Und es ist von Mona Fastworld inszeniert. Das ist meines Erachtens die Frau von Brady Corbett, der den Brutalisten ja gemacht hat. Und ähnlich sperrig ist auch hier das Thema. Und ich würde auch fast behaupten, das ist das, was uns bei dem Film hier gefehlt hat. Der Brutalist ist genauso ein Film. Wenn du dich nicht für das Thema interessierst, dann bist du ab der ersten Viertelstunde komplett raus. Und uns hat er aber zum Glück erreicht, weil wir irgendwie dann Bezug hatten, gerade weil diese Architektur und dieses unverbrauchte Setting einfach zu sehen, das mit den Bildern und dieser Schwere, irgendwie waren wir dann da drin. Und das ist eigentlich hier die gleiche Vorgehensweise, bloß eben mit einem Thema, wo ich eben auch gar nicht rangekommen bin. Deswegen, der historische Kontext ist, dass die 1736 in Manchester geboren wurde und das sehen wir auch. Wir sehen kurz ihre Kindheit und dann 1774 mit einer kleinen Gruppe von Shaker-Anhängern nach Nordamerika in eine Kolonie ausgewandert ist und dort halt diese Freikirche gegründet haben und wir sind dann die ganze Zeit dabei und viel mehr gibt's eigentlich an Story auch zu dem Film nicht zu sagen, weil das dann schon die Bahnen eines dramatischen, historisch angehauchten Biopics abläuft, ne, von Anfang des Lebens bis zum Ende des Lebens. Ist auch kein, also es gibt einen großen Wikipedia-Eintrag. Wir sehen, dass sie, wie sie von uns geht, Andy. Also es ist nicht nur so ein kleines Kapitel wie in zum Beispiel Deliver Me From Nowhere, sondern es ist wirklich, die ganze Kirche wird erzählt und ihr ganzes Leben. Die Choreografien sind geil. Ich glaube, auch das hast du am Anfang schon gesehen. Wenn hier Massenszenen sind, wie getanzt wird, ist das echt krass aufwendig gemacht. Unabhängig jetzt mal davon, wie ich dazu stehe, dass die sich da so komisch bewegen, aber ich kann das nachvollziehen, es ist einfach super viel Arbeit da reingesteckt. Die Darsteller sind alle auch echt gut. Amanda Seyfried ist hervorragend in diesem Film. Es ist gerade wie abgefuckt die hinten raus aussieht und auch wahnsinnig. Also da war Housemaiden nur ein Glimpse davon, was sie hier zeigt. Und das wäre für mich ein typischer Oscar-Film. So, weißt du, so ein Film, den sich niemand anguckt, aber der in allen Belangen technisch und schauspielerisch halt einwandfrei ist. Louis Pullman ist cool, der kriegt hinten raus noch viel mehr zu tun. Der ist ihr Bruder, ein kleiner Bruder. Thomas E. McKenzie ist relativ verschenkt, aber die mögen wir ja auch und so weiter. Also viele coole Schauspieler. Und insgesamt ist das auch etwas, wo ich sage, ich bin dankbar, dass der Film mir das mal gezeigt hat, dass es das gibt, weil jetzt kann ich diese... Also jetzt kann ich diesen Habitus zuordnen. Ich weiß jetzt, um was es dann geht, weil das gibt's ja bei uns in Europa ja kaum. Also gar nicht mehr. Aber der traut sich viel zu selten, diese ganzen kreativen Möglichkeiten, dieses Musical-Format zum Beispiel, mal auszureizen. Also wie geil wäre denn, wenn dieser Film sich trauen würde, du erzählst diesen historischen Kontext, aber bringst dann doch mal einen modernen Song oder zumindest einen modern anmutenden Song. Und dadurch ist das eigentlich nur ein ziemlich konventioneller Kostümfilm, der halt aber ein sehr, sehr sperriges Thema zeigt. Und der hat dann dadurch auch gar keinen klaren Fokus, sondern verzettelt sich immer zwischen vielen Themen. Also es wird auch nie dramatisch genug, dass du jetzt zum Beispiel sagst, oh, das ist aber brutal, wie die da vorgehen. Also die werden ab und zu mal vertrieben und dann weinen alle ganz laut und dann geht's zum nächsten, dann sind alle hoffnungslos und ja, ich muss mich enthalten, ich muss mich nicht enthalten. Das sind so, ne, die leben ja im Zölibat. Und so, das sind so diese typischen Figurenkonstellationen und Dramen, die sich dann eben auch so mit ihrem Mann da auftun und so. Ganz viel wird einfach aus dem Film aus dem Off erzählt. Du hast die Erzählerstimme, die dir einfach quasi im Prinzip den Wikipedia-Artikel vorliest. Und ich würde sagen, also mein Fazit ist am Ende, dass der Film echt so richtig, der Film ist super ambitioniert und richtig gut. Der Film ist genau das, was er sein will. Und zwar mit aller Konsequenz, auch mit der Sicherheit, 90% der Zuschauer vom Kopf zu stoßen. Und das muss man anerkennen, aber halt nicht unbedingt mögen. Und ich gehöre leider zu den Menschen, zu den 90%. Ich würde dem jetzt vielleicht 5 von 10 geben, weil ich das alles sehe, handwerklich, aber ich würde ihn echt ungern nochmal gucken.
Also ich habe hier nochmal meinen Post aus unserer Gruppe hervorgekramt. Ich zitiere mich selbst. Das ist ja eine Horrorkombination, ein historisches Musical-Drama, das im 18. Jahrhundert in England spielt. Die trostlose Dreifaltigkeit des CCLs. Da bin ich aber sowas von raus. Das hat sich nach eurem Review nicht geändert. Ganz im Gegenteil, jetzt weiß ich sogar noch, dass das ein religiöser Hintergrund ist. Jetzt muss ich daraus auch noch ein Quartett der Trostlosigkeit machen. So.
Ja, also absolut. Genau das hat mich ja auch so wahnsinnig abgeschreckt. Also wäre dieser krasse religiöse Stoff da nicht drin gewesen, hätte ich den wahrscheinlich sogar geguckt. Aber dadurch, dass das alles auf diesen komischen Sachen beruht und die da ständig irgendwas labern von enthalten und hier und das und keine Ahnung, war das nervig. Aber das habe ich ja gesagt und das möchte ich auch betonen, also das ist wirklich kein schlechter Film. Der ist halt einfach wahnsinnig sperrig und da muss man wirklich Interesse für haben. Gut gemacht ist der definitiv. Amanda Seyfried ist wirklich krass und ich glaube, dass die aber ganz böse Briefe kriegt von Aaron Paul, weil wir haben ja immer gesagt, keiner kann so gut leiden wie der, aber was die erleidet schon alleine in den ersten 20 Minuten ist einfach
total. Ach, soweit hast du noch geguckt. Also
Das
kleine Handbuch, was ihr Mann findet, das hast du noch gesehen. Ja, gut.
Ja.
Das wird dann nicht weniger, sagen wir es mal so.
Ja.
Kleinen Shoutout an den lieben Basti von den Nostromo-Gesprächen. Der hat bei Letterboxd diesen Film zum Beispiel extrem abgefeiert, aber auch gesagt, dass das Special Interest ist. Also ich glaube, das ist wirklich was, wenn der deinen Nerv trifft, dann kann das dein Film des Jahres sein. Deswegen probiert's ruhig mal, aber ihr seid auch hiermit gewarnt.
Ja, dann würde ich sagen, von der trostlosen Dreifaltigkeit zur sexuell aufgeladenen Dreifaltigkeit. Denn jetzt sind wir bei DTF St. Louis angekommen. Eine Serie, die auf HBO Max läuft, ein HBO Max Exklusivprodukt sozusagen. Ist ja noch nach wie vor noch so, dass viele Serien parallel auf Wow und auf HBO laufen. Aber alle, die jetzt neu erscheinen, kommen dann exklusiv nur bei HBO. Und das ist eine davon. Und die war auf einmal da. Und ich habe nur gehört oder nur gesehen, dass die Kritiken gut waren. Ich konnte mir weder vom Thumbnail irgendwie erschließen, worum es geht, noch habe ich irgendwas nachgelesen und habe die so ein bisschen links liegen lassen. Und irgendwann kriege ich eine Nachricht von meinem Schwager, der sagte, schau dir DTF St. Louis an, das ist für ihn schon jetzt die Serie des Jahres. Und da bin ich dann ein bisschen hellhörig geworden. Und man muss ja auch sagen, dass vor allem einer der Schauspieler, der mitspielt, Jason Bateman, ja einen absoluten Streak gerade hat, was so Serien und einfach gute Sachen in den letzten Jahren angeht. Man denke nur an Ozark, die ich zwar immer noch nicht gesehen habe, aber von der ich ja weiß, dass er da eine 1A-Leistung abgeliefert hat und der sich ja auch wirklich ein Stück weit gewandelt hat. Also wenn ich früher so Arrested Development und anderes auch so lustiges Zeug, das ist ja irgendwie fast komplett raus so aus seiner Vita. Dann haben wir hier noch David Harbour, den die meisten wahrscheinlich von Stranger Things beziehungsweise von dem Marvel-Streifen, wie heißt er?
Thunderbolts.
Black Widow.
Von den Thunderbolts, beides. Genau. Und dann haben wir hier noch Linda Cardellini, die ich persönlich jetzt gar nicht so irgendwie verorten konnte, wahrscheinlich irgendwo schon gesehen habe, aber ihr werdet mir jetzt sicherlich sagen, woher ihr sie kennt.
Nee. Ich sag den Namen jetzt erstmal nicht.
Keine Ahnung, aber ich fand sie toll.
Ja, ja, ist nicht die einzige, die hier toll war. Und wir haben auch noch Richard Jenkins am Start und Joy Sunday. Also das sind sozusagen die fünf Hauptdarsteller, wobei sich halt alles um die drei, Jason Bateman, der hier Clark Forrest spielt, und dann haben wir das Ehepaar Smirnage, haben eigentlich einen Doppelnamen, das wird auch gerade von Linda mehrmals deutlich betont. Und es geht um eine Dreiecksbeziehung zwischen diesen drei Personen. Das ist das Einzige, was ich als Story-Zusammenfassung vorher wusste. Und deshalb hat mich die erste Folge so krass da reingezogen, weil ich halt erstens von Anfang an David Harbour völlig verfallen bin, muss man fast sagen. Der spielt hier so unglaublich gut, dass ein Emmy oder ein Golden Globe, also eine Nominierung, eigentlich ein absolutes Muss ist, weil das ist wirklich magisch, was er hier zaubert, und auch die anderen beiden machen das super. Und was diese erste Folge halt für mich war, es dann die Kirsche auf dem Ganzen, weil ich das, was am Ende der ersten Folge passiert und was dann auch die Erzählweise der Serie strukturiert, das liebe ich halt und das wusste ich halt. Ich wusste das nicht. Und das hat mich schon am Anfang so krass reingezogen. Ich war absolut drin und es ist spektakulär, was sich dann sozusagen in der Retrospektive dort alles zwischen diesen dreien abgespielt hat. Ich sag nur Schmetterlingsstellung. Ich werde dieses Bild nie wieder aus meinem Kopf bekommen.
Ich sag nur Indiana Jones und Schwänze.
Ja, das auch, genau.
Das habe ich dann auch mal gegoogelt. Also macht es nicht.
Macht es nicht. Okay. Muss man denn eigentlich, also wenn man noch nichts von der Serie wusste und das bis jetzt gehört hat, dann muss man da doch eigentlich sofort einsteigen, oder, Berg?
Ja, gerne. Ich habe kein HBO, aber sonst gerne. Also ich werde mir das natürlich dieses Jahr, hatte ich glaube ich auch in unserem Privatgespräch schon gesagt, ich werde nicht drum hinkommen, HBO Max zu buchen für einen kurzen Zeitraum, weil ich muss ja The Pit gucken. Das gehört ja wohl zu den besten Sachen, die dieses Jahr irgendwann besprochen werden. Deswegen muss ich das wohl tun und deswegen, wenn ich da dabei bin, dann werde ich auch das schauen, weil das hatte mich auch sehr interessiert. So, ich habe auch einfach vom Inhalt nichts gewusst bisher, immer nur so ein paar Bilder gesehen und ein paar Schauspieler und so. Das hat mir alles super gefallen und da bin ich dabei.
Ja, und ich bin ja dann auch noch kurzfristig eingestiegen. Weil du hast uns ja schon quasi angezuckert mit einer der besten Serien des Jahres, guck das unbedingt und was willst du machen? Dann kannst du den Steven ja nicht alleine hier die Lorbeeren vor sich her trällern lassen, sondern willst ja auch wissen, ob da was dran ist oder ob der schon wieder Quark erzählt. Tja, Steven, ich muss sagen,
ja, Steven, ja.
Du erzählst keinen Quark. Das ist ja eine fantastische Serie. Mit einem aber da komme ich gleich nochmal zu. Vielleicht nochmal trotzdem so outline, um was es geht. Clark Forrest, von Jason Bateman gespielt, ist Wettervorhersager und David Harbour ist quasi sein Freund und arbeitet auch mit ihm zusammen als quasi sein Gebärdensprache-Übersetzer, ne? Bei demselben Fernsehsender. Wir sehen auch am Anfang, wie die sich kennenlernen und die sind, das wir merken schnell, das geht über eine reine Freundschaft oder Kollegschaft weit hinaus, was die beiden verbindet. Und die sind quasi Yin und Yang, die verbringen sehr viel in der Freizeit zusammen und vertrauen sich auch sehr, sehr tief philosophische Probleme und Fragen an. Generell ist das also eine sehr, würde mal sagen, das ist eine psychologisch düstere und tiefschürfendere Variante von Ted Lasso, was die Serie mit einem macht und vor allem mehr auch auf ich sag jetzt mal, das Thema Sexualität und Beziehung allgemein gemünzt. Aber so ne, von dieser Essenz dessen, dass du nichts verurteilst und einfach so dieses offene Verständnis für Menschen entwickelst, deine eigenen Vorurteile abstreifst und einfach mal über diesen Tellerrand schaust, gerade in dieser kleinen, in diesem kleinen Mikrokosmos, wo dieses Szenario spielt, das hat das so ein bisschen mit diesem Ted Lasso gemein, dass deswegen dieser Vergleich, auch wenn er sich erstmal, okay, und die Hauptdarsteller haben Schnurri, der ziemlich geil ist, aber mehr Vergleiche gibt's dann jetzt auch nicht. Auf jeden Fall vertrauen sich die beiden an, dass die in ihrer Beziehung gerade nicht mehr sehr glücklich sind und beschließen, eine App auszuprobieren, nämlich DTF, also Down to Fuck St. Louis. Und was danach passiert, das ist immer so schwer, weil eigentlich sind wir wirklich am Anfang der ersten Folge noch. Es gibt dann am Ende der ersten Folge, ähnlich wie in Paradise, so ein Aha, darum geht es wirklich. Und wir merken dann, das klingt alles hier gerade wie so ein Rom-Com. Oh, ein Dreiergespann und die vergucken sich ineinander und Beziehungsprobleme und sowas. Aber eigentlich ist es mehr ein Krimi oder sogar ein Whodunit. Aber eigentlich ist es das auch überhaupt gar nicht. Und deswegen, Steven, wie weit würdest du gehen, das zu erklären, zu pitchen? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde nach jeder Synopsis das nicht gucken.
Du meinst, wenn wir jetzt mehr verraten würden und mehr zusammenfassen würden?
Genau, ich habe ja jetzt gerade schon ein bisschen gesagt, was die Serie ausmacht, aber rein von der Handlung würde ich das niemals gucken.
Ja, das stimmt so ein Stück weit. Also das ist auch nicht mein Story-Inhalt. Das ist auch nichts, was mich eigentlich so anspricht. Gerade wenn es so um Beziehungen zueinander und Sexualität und so geht. Das sind alles so.
Was will man da noch Neues erzählen?
Das
so,
wird
weißt
oft
du?
Also, so in Filmen umgesetzt, dass mich das halt nicht anspricht. So. Und hier ist das, wie du das halt sagst, man legt die Vorurteile ab, was halt vor allem an der Inszenierung und halt an den drei Schauspielern, wie die miteinander umgehen, halt liegt. Also man merkt halt dieses Zwischenmenschliche und dass sie halt ehrlich miteinander reden können und ihre Bedürfnisse zeigen können. Und das wirkt aber alles trotzdem total unpeinlich, obwohl da manchmal, wie gesagt, Sachen dabei sind, wo man sich dann sagt, wollte ich jemals jemanden beim Sex beobachten, der in der Schmetterlingsstellung agiert? Wahrscheinlich eher nicht so, ne? Aber auf jeden Fall, das ist so eine Szene, die mir halt einfach im Kopf bleibt. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass diese Serie wahrscheinlich eine der Szenen des Jahres hat. We are the Thunder Boys, we gonna ace that. Motherfucking life insurance physical.
Das
we are the
Thunder Boys. Das auch so aus der Kalten kommt. Das ist so trist. Und dann plötzlich gibt's diese 21 Pilots Anspielung. Und dann fahren die da so. Also es ist so hammergeil inszeniert. Ja, das ist generell hat der Film ja so der Meister diesen Spagat zwischen diesem satirischen Midlife-Crisis-Ton irgendwo dann auch so einem. Ja, irgendwo hat es auch so romantische Comedy drin, durchaus. Aber eben dann auch Crime und so dieses Puzzleteil zusammensetzen, was ist eigentlich überhaupt passiert? Weil man muss halt zumindest, das kann man vielleicht noch mitgeben, die Serie ist in Zeit, die springt sehr oft in der Zeit hin und her und am Ende von Folge 1 gibt es ein Ereignis, was eine Kettenreaktion in Gang setzt. Und was diese ganze Beziehungsdynamik zwischen den dreien, aber auch darüber hinaus, sehr, sehr in Frage stellt. Und dann wird ermittelt, weil es um ein Verbrechen geht. Und dann kommen halt verschiedene Sachen ans Licht. Und was die Serie eigentlich will, ist, dich mit jeder Folge neu vorzuverurteilen, beziehungsweise heraus deine moralische Sichtweise auf das Ganze so ein bisschen herauszukitzeln, weil sie möchte, dass du dich irrst. Also ich glaube, die feste Intention von DTF St. Louis ist, dass du beim Titel dich irrst, beim Thumbnail dich irrst, bei allem, was passiert, dich irrst und auch nach jeder Folge immer eine andere Richtung hast, was ist eigentlich passiert. Oder? Ja. Also so ging es mir zumindest. Und, also.
Und dann am Ende doch ein Stück weit trotzdem immer noch überrascht wirst. Also ich fand das auch wirklich gut zu Ende geführt. Das hat mich auch einfach dann nochmal extrem getroffen, obwohl man ja weiß, was am Ende eigentlich passiert, aber wie es halt dazu kommt und warum das halt passiert und ob das jetzt so, also es ist vielleicht, ich bin mal gespannt, wo du jetzt noch drauf hinaus willst, weil du ja ein Aber hast. Deshalb rede ich vielleicht erstmal nicht weiter. Vielleicht willst du ja darauf jetzt noch eingehen, weil bevor ich mich jetzt hier verplappere, möchte ich dein Aber mal hören.
Es ist nicht viel. Also ich finde, das ist eine der Serien des Jahres, das kann man schon so sagen. Aber ich muss trotzdem, ich habe die ja gebinged. Ich weiß nicht, hast du die wöchentlich geguckt?
Nee, wir haben es auch relativ schnell weggeguckt.
Okay, ich habe die so an 2 Tagen durchgeballert. Und ich muss sagen, das hätte ein Film sein können. Und oder sagen wir mal so eine Miniserie auch mit 4 Folgen, das hätte gereicht. Weil irgendwann ist es tatsächlich so, dass ich das Konzept der Serie, dass ich dann dahinter gestiegen bin, so ab Folge 3 oder sowas, und ich dann weiß, okay, das sind Red Herrings, ich darf mich nicht auf meinen ersten Eindruck verlassen, sondern ich blicke dahinter so, ne, konservative Normen beiseite schieben, ich hab's verstanden und dadurch war die Erzählweise für mich dann tatsächlich doch zu sperrig und hat zu viel Leerlauf mir geliefert, um am Ende auf ein Ergebnis zu kommen, was mir zu offensichtlich war. Also das heißt, alle Stationen, die diese Serie durchgeht, in den, glaube ich, 7 Folgen sind es, die hättest du auch in eine 2-stündige Dramaturgie reinbekommen und hättest dann eben nicht noch andere Figuren mehr in den Fokus gesetzt, die am Ende für die Botschaft gar keine große Rolle gespielt haben. Also ich nehme, du hast ja zum Beispiel die Frau von Jason Bateman, wird ja auch gar nicht beleuchtet. Warum beleuchten wir dann andere Charaktere, die am Ende für das große Ganze und für das, was der Film mir eigentlich erzählen oder die Serie mir eigentlich erzählen will, eigentlich nur dafür da sind, um mich in die Irre zu führen? Das hat mich ein bisschen geärgert und dadurch hatte ich nicht dieses Gefühl der Dringlichkeit und dass ich die ganze Zeit dranbleiben möchte, sondern ich habe manchmal auch so ein bisschen genervt gedacht, okay, ja, jetzt geht ihr dahin zu Peter Sarsgaard beispielsweise, absoluter Scene-Stealer, und ich weiß doch, worauf das hinausläuft. Verstehst du, was ich meine? Ich soll jetzt davon ein Gefühl haben, was jetzt passiert, und dann passiert das natürlich nicht. Und das hat mich dann ein bisschen geärgert, dass das mir zu ausgedehnt wurde.
Okay, ich kann das auf jeden Fall verstehen, wenn man das so fühlt. Ich habe das eher tatsächlich sehr genossen, weil ich einfach total in diese Welt reingezogen wurde und ich eigentlich alles immer interessant und erweiternd fand für die Charaktere. Also ich fand das dann halt toll, wenn man halt noch mehr über seinen Sohn erfährt, der dann ja letzten Endes auch noch eine wichtige Rolle hinten raus spielt. Wenn es am Ende dann halt auch ein, ich will nicht so viel verraten.
Ich meine zum Beispiel ein Stichwort Fahrrad. Wo kommt dieses Fahrrad her? Da wird ein Mysterium aufgebaut, das ist relativ offensichtlich. Ich denke mir so, bleibt bitte bei den Charakteren und bringt nicht so viel Krimi-Elemente mit rein, die einfach nur da sind, um mich, weißt du, so ein bisschen zu verwirren. Das ist vielleicht so als Stichwort, damit du mehr verstehst, was ich meine.
Ja, das aber kann gut, ich nachvollziehen,
ansonsten,
genau.
Ansonsten, das ist wirklich, wie nennt man das? Ein Tropfen auf dem heißen Stein? Nee, hier, Nitpicking, egal, auf jeden Fall irgendwie. Das ist eine super mutige und schöne Serie. Und David Harbour ist ein Tearjerker für mich. Also der hat mich zutiefst berührt. Ich mochte den schon immer, weil der hat einfach so eine Art Einfühlsamkeit, so. Aber in der Rolle, muss ich sagen, hat der mein Herz gebrochen.
Ja. Also, da großartig. Kann ich nicht mehr zu sagen. Das ist Word, Mic Drop, nächster Film.
Guck das mal.
Serie. Ja. Apropos Mike.
Jetzt kommt Magic Mike.
Nein.
Nein, wir müssen uns jetzt mit einer Frage rumschlagen, die Steven oft gestellt bekommt, nämlich, ist das Ding drin, oder?
Nein, ist das Ding an. Ach so. Das ist genau das, worüber wir jetzt reden. Ein kleiner Schwein. Film irgendwie, der doch irgendwie aus irgendwelchen Gründen ein bisschen eine größere Welle geschlagen hatte, so gefühlt. Also irgendwie wurde dann wahnsinnig viel drüber gesprochen, nachdem es diesen Film gab. Wir haben in der Hauptrolle Will Arnett, den man natürlich weniger als so richtigen Schauspieler kennt, sondern mehr als eine Stimme, eine sehr eindringliche, ne? Unter anderem ganz viel Batman, was der Mann gemacht hat. Und dann haben wir auf der anderen Seite auch noch Laura Dern in diesem Film, die ich wirklich wahnsinnig gerne immer sehe. Also das ist wahrscheinlich einer der größten Schauspielerinnen, die noch so immer noch aktiv sind. Also die hat schon wirklich viele krasse Sachen gemacht, die wirklich gut waren. Ich kaufe der auch oft einfach alles ab, was sie spielt. Ich finde, die hat eine ganz, ganz tolle Ausstrahlung und Kraft und die kann, die ist auch facettenreich, finde ich. Und das kann sie hier auch schon zeigen. Ne? Also generell ist dieser Film, springt viel hin und her, finde ich, zwischen Humor und Tiefe und Ernsthaftigkeit und Drama. Also das passiert ja sehr viel. Ob das wirklich gut ist, das will ich so ein bisschen noch in Frage stellen, weil ich finde, manchmal kann der Film sich nicht so gut entscheiden. Aber wir kriegen halt viel, was wir erst gar nicht erwarten. Worum geht's in diesem Film? Das ist erstmal so zusammenzufassen, dass eben Will Arnett und Laura Dern, die sind ein Paar und ja, die werden sich trennen, weil man merkt gleich am Anfang, ja, okay, da ist nichts mehr und die gehen damit relativ erwachsen auch um, dass sie sagen, ja, irgendwie ist hier mit unserer Beziehung nichts mehr, unsere Ehe ist irgendwie nicht mehr, wir müssen uns trennen. Der Film ist ja gemacht von Bradley Cooper, der dann hier auch noch eine Rolle spielt, der so im erweiterten Bekanntenkreis von den beiden ist. Und das läuft aber alles sehr zivilisiert ab, wie die sich am Anfang des Films trennen. Und also Will Arnett fällt in so ein Loch und ist dann so ein bisschen träge und versucht irgendwie was mit seinem Leben zu machen und ist halt eines Abends zufällig in so einem Comedy-Club. Und da gerät er halt so rein, weil er eigentlich noch ein Bier trinken will, aber der kommt in den Club nicht, weil da ist Eintritt, weil da ist ein Open Mic für Stand-Up-Comedy. Und da sagt der Türsteher, naja, du kannst rein halt, wenn du auftrittst. Und da sagt er sich, gut, die $15 Eintritt spare ich mir, da trete ich halt auf. Und irgendwie hat er da so einen halben Magic Moment, weil er das irgendwie ganz cool findet, obwohl er ja eigentlich keine Comedy macht, sondern erzählt wirklich nur aus seinem Leben, was ihm gerade passiert ist. Und die Leute lachen irgendwie und er bringt das irgendwie ganz gut rüber und da ist er irgendwie total angefixt und merkt, dass er auch in dieser Community zwischen diesen angehenden Stand-Uppern irgendwie auch eine coole Community findet. Ganz coole Kontakte und ganz, ganz nette Menschen, die auch anders sind als alles, was er bisher in seinem Leben so kennengelernt hat. Und dann fängt er halt an, Stand-Upper zu werden. Macht Open Mics, tritt auf. Und während er das tut, kriegt er irgendwie einen ganz anderen Blick auf sein Leben und ein ganz anderes Selbstbewusstsein und wird ein bisschen ein anderer Mensch. Und das führt wiederum dazu, dass seine Frau wieder mit ihm zusammen sein möchte. Und dann fangen die halt an, sich wieder anzunähern und führen dann halt diese Beziehung untereinander halt erstmal geheim. Halten die vor ihren Kindern und vor ihren Freunden halt komplett geheim. Und es läuft eigentlich super klasse und dann merken sie aber trotzdem, dass das zwar schön ist miteinander, aber dann doch irgendwie nicht die Heilung für die kaputte Ehe ist. Also, und das ist so ein Film, du merkst schon, wenn du darüber redest, es geht irgendwie um Comedy, es geht irgendwie um Beziehung, es geht aber auch um Drama, es geht um Selbstfindung, es geht um den Ernst des Lebens, es geht darum, auch sich mit Sachen abzufinden, loszulassen. Also es sind so ganz viele verschiedene Sachen drin, die tonal hier sehr schwanken. Und das muss ich halt vorwegnehmen, hat mich so ein bisschen gestört. Sandro, du hast den auch geguckt, oder?
Mhm.
Ja, da, sag du mal was dazu. Also das ist erstmal so das, was ich beobachte im Großen bei dem Film.
Ja, für mich ist der jetzt noch relativ frisch und ich habe mittlerweile, glaube ich, auch einfach so ein, kann man das schon sagen, ich mag die Art und Weise, wie Bradley Cooper inszeniert. So, es ist auch manchmal, ne, ein großer Hang zum Close-Up und Shaky Cam und also generell Nahaufnahmen und sowas. Und irgendwie hat was, wie der mit seinen Figuren umgeht. Und ich mag einfach so eine Art von Beziehungsdrama. Das hat für mich so einen ähnlichen Vibe wie bei Past Lives damals. Ne, ich mag ja nur so einen von 10 Liebesfilme, aber das ist diese Art von Film, die ich wirklich mag. Weil das ist so ein Film, der hat so eine gewisse Natürlichkeit, auch wenn das jetzt gerade schon fast wieder wie so eine Comedy klingt. Oh, okay, er geht dahin, Open Mic. Und man muss ja auch sagen, du hast ja quasi fast den ganzen Film erzählt, weil das passiert ja alles erst relativ spät. Also er erzählt seiner Frau, Ex-Frau ja am Anfang nicht, dass er diese Open Mics macht. Und wir fragen uns auch so ein bisschen, warum. Und das fragt er sich dann auch. Und diese inneren Dialoge oder Monologe, die er führt, führt er dann aber einfach vor Publikum. Als Therapie sozusagen. Und er wird dann süchtig danach. Und das will er sich erstmal nicht eingestehen, wahrscheinlich, dass er was für sich selbst macht und macht das dann erstmal im Geheimen. Und dann gibt es ja die Situation, dass sie irgendwie davon erfährt und dann ist das so eine Kausalitätskette, weil man muss ja sagen, sie entdeckt ja auch wieder etwas für sich, nämlich ihre, war mal eine sehr erfolgreiche Volleyballspielerin und wird jetzt und möchte jetzt dann eben Coach werden. Und irgendwann gibt es dann natürlich dieses Gespräch, warum sind wir denn eigentlich so unglücklich und warum müssen wir uns denn jetzt trennen? Und das ist so charmant und greifbar und irgendwie enthusiastisch unaufgeregt. Diese ganzen Erkenntnisse, die der Film mir erzählt, das ist irgendwie nichts, was mich jetzt irgendwie erhellt hat. Oder ich meine, ich habe jetzt keine Kinder, aber auch die Themen, die jetzt mit den Kindern da stattfinden, das wird ja auch nur gestreift. Patchwork und die leben nebeneinander, leben auseinander, er ist schon ausgezogen. Und aber irgendwie hat der Film so eine bodenständige, natürliche Beobachtung. Und die Chemie zwischen den beiden ist so gut, dass ich wollte das, was passiert. Ich habe denen die Daumen gedrückt und trotzdem, ich war investiert in diese Figuren und ich mochte das einfach, was der Film mir erzählen will, weil er weder nach links und rechts zu sehr in die Dramatik ausschlägt. Also der macht jetzt auch nicht plötzlich einen auf King of Comedy dann und wird plötzlich, steht dann im Madison Square Garden und, ne, und dann hast du diesen Paradigmenwechsel, sondern es bleibt trotzdem einfach immer da, er findet nur so seine Therapie und dann werden die Eltern ja noch mit reingeworfen, aber das ist alles einfach so, ich fand den sehr emotional, mich hat der berührt und ich fand das toll, wie einfach auch die Dialoge zwischen den beiden geschrieben wurden. Ich hatte nie das Gefühl, dass das irgendwie zu viel von mir will oder unrealistisch will, sondern dass sich die Personen wirklich so verhalten würden. Und da hast du, und auch dieses kindische, ich schleiche mich mal auf den Dachboden zu meiner Ex-Frau und plötzlich ist da wieder so ein Feuer da. Ich habe das gefühlt. Also mir hat der wirklich richtig gut gefallen.
Ich verstehe das. Ich war bei dem Film halt auch so, der kommt wahnsinnig schwer in die Gänge. Also es dauert wirklich eine halbe Stunde, 40 Minuten, bis eigentlich so dieser Kern des Films überhaupt erst anfängt.
Bis der eigentlich und die erste Open Mic macht. Erst dann hat ja, der Film, findet er sich, ne? Genau.
Ja, bis das Ding und endlich an ist.
Ja, genau. Und bis dahin dauert das gefühlt sehr lange und ist halt gefühlt wahnsinnig unspektakulär. Und dann denkst du dir so, okay, ich habe das jetzt kapiert. Und dann, auch wenn das anfängt, das läuft so nebenbei durch irgendwie. Also es wird nie so ein Kernthema so richtig, sondern es passiert alles und das ist so alles miteinander im Fluss, ohne spektakulär zu sein. Und das ist, ich habe das manchmal, wenn Filme so realistisch sind und ich gebe dir das voll, dass das alles, dass da keine Figur irgendeinen Move macht, wo du denkst, ja okay, das ist jetzt dramaturgisch für den Film, sondern das könnte alles so sein. Und manchmal sind das die Momente, wo ich mir denke, ja, das hat schon Sinn, warum Filme manchmal dramaturgisch ein bisschen aufgewertet werden, weil das manchmal zu langweilig dann ist. Und genau das habe ich bei dem Film so gefühlt, lange Zeit. Und dann kommen aber, dann hast du gar nicht gemerkt, wie die Figuren dir ans Herz gewachsen sind und wie in denen was brennt und dann sie füreinander was fühlen. Und dann merkst du, okay, du dachtest, du guckst einen Film über vielleicht ein Beziehungsdrama, was dann irgendwie lustig wird, weil der Stand-up macht und dann findest du dich einen Film, der total gefühlig ist, also der wirklich Emotionen transportieren kann und Tiefe transportieren kann und das hat mich dann auch ein bisschen überrascht, das fand ich dann auch total gut und der Film kann viel, aber irgendwie hinten raus muss ich dann so im Nachhinein, wenn er dann eine Weile gesackt hat, sagen, der weiß nicht so richtig, was er transportiert, der Film. Also der ist mal das, der ist mal das, der ist mal das und alles davon macht er gut. Aber ich das irgendwie finde ich das nicht geschickt verknüpft. Alles für sich gut, aber so insgesamt frage ich mich, was will der Film mir erzählen? Was will der mir für ein Gefühl vermitteln? Wo ist der Fokus? Und da finde ich ihn für eine Komödie halt einfach nicht lustig genug und für ein Drama nicht tief genug manchmal. Also das ist wirklich ganz komisch, wie dieser Film sich so durch alles da vorbeischlängelt.
Das ist genau der Grund, warum ich ihn mag. Weil er weder zu dramatisch noch zu lustig ist. Und es gibt einen Moment in dem Film, dann kann ich es damit nochmal gut erklären. Es gibt einen Climax. Es gibt einen Moment, wo wir denken, jetzt kippt das alles. Und dann macht es das aber nicht. Die Figuren verhalten sich realistisch und erwachsen, weil die nämlich auch schlau sind und intelligent und immer erstmal auch an die Konsequenzen und ihre Umgebung denken. Und dann passiert was ganz anderes. Und da habe ich gedacht, ja, das ist ja auch mal selten, dass ein Film dann nicht plötzlich eine Eskalationsspirale vom Zaun bricht. Und natürlich gibt es einen Stern von mir auch für Under Pressure, der hier in zuckersüß von der Schulband performt wird. Und deswegen, weiß ich nicht. Wie gesagt, das ist einer von 10 Filmen und der ist es bei mir. Der reiht sich bei Past Lives ein. Ich kann sonst mit dem Genre nicht viel anfangen, aber der hat mich irgendwie sehr erreicht.
Ja, also ich weil ich jetzt hier so auch so hin und her und also ich habe eine 6,5 von 10 vergeben. Da kann man so ungefähr ablesen, wo ich den hingeordnet habe. Das ist kein schlechter Film, aber das ist jetzt auch keiner, den ich nochmal gucken würde. Also ja.
Ich gebe den eine 8 und irgendwo dazwischen. Also viel schlechter wird er aber auch nicht.
Nee.
Na, weil der ist einfach schön gemacht. Und Bradley Cooper fällt mit Milch hin.
Und mein Beitrag zu diesem Review ist dieses tolle Letterboxd-Kommentar, das ich dazu gefunden habe. Movie was good, but if a divorced open micer tried to talk to me and my friends at the Comedy Cellar for longer than 10 seconds, we would beat him over the head with a spiked baseball bat. Okay.
Von mir aus. Dann der Mann ist aggressiv.
Na, ja, also das ist natürlich jetzt überspitzt, aber ich finde ja, also der Ansatz ist ja durchaus eine Frage wert. Also da ist jemand, der stellt sich bei einem Open Mic Comedy Mic hin und redet über seine Beziehung. Was ist daran halt Comedy?
Also, ich fand's lustig. Also ich hätte auch applaudiert, wenn ich das, okay. Also, weil die Art und Weise mit dieser tiefen Stimme, wie der das da runterbetet und diese selbstironische Art über sich zu lachen, also mich hätte der damit erreicht. Aber müsst ihr angucken.
Also es ist nicht schallend komisch, aber der hat halt eine wahnsinnig charmante Ausstrahlung, genau, wie er das erzählt. Das stimmt schon.
Aber aggressiv werde ich jetzt beim eurem nächsten Pick.
Ach doch, sowas nicht. Der gute deutsche Film wird von uns hier hochgehalten.
Na, du meinst bei der gammligen Pferdewurst-Bulette, die jetzt kommt hier?
Ja. Pferdewurst-Bulette. Ja, wir haben Extrawurst geguckt. Extrawurst, deutscher Film. Mit vor allen Dingen Habe Kerkeling in der Hauptrolle. Wir haben in weiteren Rollen auch noch Fariyardim. Und das Ganze spielt in einem Tennisclub.
Sag mal, du kannst doch jetzt nicht Milan Peschel hier außen vor lassen.
Ja, ist ja wohl, der hat ja auch so eine große, wichtige Rolle. Das war wahrscheinlich der einzige Lichtblick für dich in diesem
Film. Hallo, der spielt Hans-Günther Schnippering, ja? Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass ja auch noch Metzger Heinz Gumberger und Harpe Kerkeling als Heribert Bresemann dabei sind. Also so
ein
viel deutscher geht's wirklich nicht mehr.
Ja, Christoph Maria Herbst haben wir auch noch mit dabei, Friedrich Mücke. Also es ist schon so dieses übliche Potpourri an deutschen Schauspielern, die man gerne in so einen Film reinkloppt. Aber ich habe halt einen sehr, sehr weichen Keks für Harpe Kerkeling. Finde ich halt einfach so ein übelst geiler Typ. Mag den total gerne und der sucht sich ja wirklich auch wirklich sehr, sehr aus, was er so machen will. Und er hat sich für diesen Film entschieden und ich glaube auch, das hat er gemacht, weil der das auch sehr empfinden kann, was er hier so darbietet. Und ich finde, der macht es halt echt gut. Worum geht das jetzt bei Extrawurst? Es ist ein Tennisclub. Dort gibt es verschiedene Konstellationen von Leuten, aber Habe Kerkeling ist so der, seit Jahren als Präsident dort gewählt wird. Wir haben eine Vorstandssitzung und da ist halt, sind die Vereinsmitglieder alle da, oben im Tennisclub in der Kneipe und sitzen dort und arbeiten so ein bisschen ab, was dort ist. Das Tennisheim wird umgebaut und Habe Kerkeling wird wieder einstimmig zum Präsidenten gewählt und dann ist der letzte Punkt der Tagesordnung, dass man doch jetzt mal, weil man so viele Sommerfeste hat, würde der alte Grill, der kommt schon in die Jahre und ist sowieso zu klein und hat nicht die Kapazitäten, um die ganzen Leute satt zu kriegen. Also kauft man jetzt einen Grill. Und der Matthias, der von Friedrich Mücke gespielt wird, hat also eine Präsentation und will da diesen Grill anpreisen. Und dann ist das Ding eigentlich erledigt. Man beschließt, diesen Grill zu kaufen. Und wir haben aber, der Top-Star-Spieler in diesem Club ist Erol Oturan, gespielt von Fariyardim. Und der ist ja Türke. Und da kommt die Wokeness auf einmal durch. Von Anja Knauer, die Melanie Pfaff spielt hier in diesem Film. Und die sagt halt, naja, also wir können ja nicht unsere Schweinewurst auf dem Grill grillen, wo dann auch der mit türkischen Wurzeln dann auch sein Essen drauf grillen will, das geht ja nicht. Und dann sollte man doch einen Extra-Grill kaufen, nur dafür. Und aus dieser sehr harmlosen Diskussion entspinnt halt ein riesen Diskurs, der völlig ausufert. Und das zieht sich wirklich über den gesamten Film, diese Diskussion. Und das ist ultra konstruiert. Und keine Figur im Gegensatz zum Film davor verhält sich so, wie sich jemand verhalten würde. Also jede Figur eskaliert komplett. Also es gibt nicht einen einzigen, der ein bisschen besonnen ist und ein bisschen zurücksteckt und der Konflikt dann eigentlich sofort geklärt wäre innerhalb von 2 Minuten. Sondern jede Figur ist halt super kackegoistisch und versteht jedes Wort vom anderen falsch und das ist eine Eskalationsspirale, die kann man sich am Anfang des Films gar nicht ausmalen, was alles für Themen dann auf den Tisch geschmissen werden. Ich fand das aber nicht schlecht, weil das Ganze basiert auf einem Theaterstück und deswegen so ein Theaterstück ist nun mal dramaturgisch sehr kompakt und das merkst du diesen Film halt an. Der hat so seine Station und hat dann so geschliffene Dialoge, die irgendwie in eine gewisse Richtung gehen. Und ich fand auch, im Gegensatz zu vielen anderen Filmen, dass diese super Wokeness-Themen und Political Correctness und was es nicht alles gibt, dass die hier nicht ganz so abgeschmackt und abgedroschen abgehandelt werden als sonst so. Also ich fand das irgendwie ganz gut. Es waren auch ein paar gute Punkte einfach insgesamt dabei und ich fand es auch ziemlich witzig und ich mochte einfach auch viele der Figuren und ich fand einfach manche Eskalationen, so unrealistisch wie sie waren, einfach auch sehr witzig. Also ich konnte mit dem Film durchaus was anfangen. Mich hat er wirklich gut unterhalten und da kann man sicherlich einiges Schlechtes dran sehen. Das wird Steven uns sicherlich mitteilen gleich. Und aber ich war damit gut bedient. Also ich kann über Extrawurst nicht viel Schlechtes verlieren.
Ja, es ist auf jeden Fall total interessant, weil du und Mo habt ja den Film so ein bisschen ins Spiel gebracht, weil der ja jetzt auch über Video on Demand zu sehen ist. Und ich hätte halt überhaupt nicht damit gerechnet, dass das bei euch überhaupt eine Rolle spielt. Ich wusste auch ehrlich gesagt nicht, dass du so krass ein Harpe-Boy bist.
Ach doch, das ist ein cooler Typ. Ich mag den.
Ja, ich finde Harpe prinzipiell auch ganz cool. Und er kommt ja so eigentlich eher aus diesem Show-Bereich. Er ist ja schon weniger ein Schauspieler. Er ist ja schon mehr ein Comedian, ein Showmensch. Ich weiß gar nicht, ich vermute auch so, wie er generell in Filmen spielt, dass er sicherlich ganz früher auch mal Theatersachen gemacht hat. Weil ich finde das extrem krass theateresk, wie er spielt. Und es geht mir echt auf den Sack. Ich finde, das ist so ein krass deutscher Film. Und man, ja, wie du gesagt hast, man merkt, dass der auf einem Theaterstück basiert und die spielen auch alle so, als wenn sie auf einer Theaterbühne stehen. Und ich fand das anstrengend. Ich fand es wirklich anstrengend und ich fand es auch anstrengend, dass sie sich andauernd im Kreis gedreht haben, dass immer wieder irgendwer doch nochmal irgendeinen kleinen Pups hat und dann geht's wieder von vorne los. Und genau das, was du gesagt hast, dass das so extrem konstruiert ist und dass man nie irgendwo auf einen, wo jeder vernünftige Mensch auch nur sagt, okay, hier finden wir doch eine Gemeinsamkeit, da können wir mal weitermachen. Das hat mich genervt. Und das kann man auch alles genauso sehen wie du. Also man kann den einfach so annehmen für das, was er sein will, weil er ist halt extra so konstruiert und so geschrieben. Aber mich hat das extrem genervt. Ich fand ihn schon an der einen oder anderen Stelle lustig. Wir haben auch mal gelacht. Zwischendrin hat meine Frau gesagt, schon ganz schön anstrengend, müssen wir den eigentlich zu Ende gucken, so nach dem Motto. Also sie fand den auch wirklich gar nicht irgendwie anfassend.
Jetzt kommt ein Spoiler, wir verraten euch, wie der Film ausgeht.
Wenn ich hören will, der hält sich jetzt die Ohren zu.
Das Schlimmste, das, was mit dem Film richtig mies gemacht hat, ist dieses völlig nichtssagende Ende. Das ist so unterirdisch grottig, weil nicht ein einziger Konflikt, der vorher aufgemacht wird, wird aufgelöst. Es gibt einfach eine Deus Ex Machina, wo fast jemand stirbt. Ist mir jetzt auch egal, dass ich hier den Film spoiler. Ja, Es passiert aber nichts und am Ende fallen sich alle in die Arme und als wenn vorher nichts gewesen ist. Es geht die ganze Zeit um Konflikte. Der Film gaukelt vor, gaukelt Tiefe vor und spricht viele Themen an und löst nicht ein einziges. Es gibt keinen Konsens, es gibt nichts. Er endet einfach mit einem Tanzfest auf der Straße vor dem Tennisheim. Und ich denke mir so, wen
Na,
wollt
toll,
ihr denn
jetzt kann
eigentlich,
ich den nicht mehr gucken, Steven. Dankeschön.
Wen wollt ihr denn eigentlich
Was
verkackeiern mit
das?
Eurem Scheiß hier? Also wirklich. Also da war ich richtig, richtig sauer, weil ich mir dann so denke, wenn man schon das Thema aufmacht, auch wenn's lustig sein soll und wenn's ein Film von mir aus für nebenbei ist, ey, dann bietet doch wenigstens irgendwas an, was den Konflikt auflöst. Aber dass ihr gar nichts anbietet, das ist echt schwach.
Also man sollte, wie gesagt, keine zu großen Erwartungen an den Film haben. Das ist einfach nur ein Film, der sich die Prämisse nimmt, um allerhand absurde Diskussionen präsentieren zu können. Und ich finde aber trotzdem, dass halt schon von allen Seiten verschiedene Einwürfe zu den Themen kommen, Punkte, die Menschen machen, die durchaus ihre Relevanz haben. Also es ist jetzt nicht alles halt super klischeehaft aus der Luft gegriffen, sondern vieles davon hat ja eigentlich eine Substanz, nur dass die in diesem Film nicht verhandelt wird. Und ich glaube, das soll auch nicht so sein, weil die Zielgruppe sicherlich kein Interesse daran hat, diese ganzen Sachen mit irgendeiner Conclusio auseinander zu klamüsern, sondern da sollen einfach diese ganzen Totschlagargumente und Schlagwörter in den Raum geworfen werden und dann benutzen die, um sich gegenseitig damit zu beschmeißen. Das ist einfach dieser Film.
Ich bleib dabei, gar nichts am Ende anzubieten, ist halt einfach lazy. Ist halt einfach so. Als wenn die Ideen ausgegangen sind. Wir wissen jetzt gar nicht, wie kann man denn sowas lösen, nicht mal einen Ansatz zu geben. Ich find's einfach schwach, auch wenn es nicht die Zielgruppe ist. Also der Film wäre doch für die Zielgruppe dadurch kein Deutsch schlechter geworden, wenn man das gemacht hätte. Hätte
ja,
aber andere mit eingeschlossen.
Naja, vielleicht komme ich jetzt mal so ganz anders mal um die Ecke. Das Thema, was in dem Film verhandelt wird, wird ja wirklich von allen möglichen Seiten mit Argumenten zugeschissen manchmal. Und es ist ja auch so ein bisschen Sinnbild für Probleme, die wir gesellschaftlich schon haben. Und dafür gibt es ja auch keine Lösung. Also ich finde das gar nicht so schlecht. Ja, also ja, man kommt ja wirklich nicht zu irgendeinem Conclusio. Warum soll der Film auf einmal das anders machen? Und soll
ja,
uns vorgaukeln,
dass es
eine Lösung
gibt? Aber er
bietet ja
nicht mal was an. Das ist ja nee, dann einfach also, zu sagen, aber, na, dann ist es halt so. Dann streiten wir uns halt, aber
es aber gibt genau so
keinen
ist es
Ansatz.
Ja. Wir haben, wie viele politische Themen haben wir, wo Haufen Argumente dargelegt werden und wo eigentlich jeder gesunde Mensch sagen würde, na gut, das Argument ist doch viel mehr wert als das und wir müssten doch eigentlich in Summe zu einer einfachen Lösung kommen und es gibt einfach keine.
Ja,
das
aber
passiert doch haufenweise
ja,
oft.
Aber
warum soll
das
einfach der nur, Film dann nicht so machen?
Das einfach nur wiederzuspiegeln ist doch aber das macht doch das Ganze kein Deut besser. Man kann doch Nö. Da dann zumindest mal einen Denkanstoß geben. Man frönt ja dem Ganzen sogar noch. Man gibt dem Ganzen eine Bühne und sagt am Ende, ach wisst ihr was, ist halt so, dann bleibt doch halt bei euren Meinungen und dann ändert sich halt nichts. Ich find's halt scheiße. Also es ist lazy, es ist schlecht, es ist kein Kommentar auf nichts. Also ich find's.
Ich bin gespannt. Ich mach dich jetzt zum Präsidenten dieses Tennisvereins. Ich bin gespannt, wie du es löst. Bei der Truppe, die da vor dir steht. Ich bin gespannt.
Erstens sag ich nicht, dass ich die Lösung habe. Und zweitens gibt's ja wohl, wenn man Zeit und Möglichkeiten hat, ein Drehbuch zu schreiben, durchaus Möglichkeiten, auch solche Dinge zu einer Conclusio zu bringen. Also
ich muss mal kurz reingehen, ich werde diesen Film niemals gucken, alles daran widert mich an. Ich habe den Trailer nur ein paar Mal leider im Kino ertragen müssen, aber es ist auch überhaupt nicht meine Art Film. Ich finde, ohne den gesehen zu haben, trotzdem, der Film hat ja eine gewisse Zielgruppe, die er erreicht und nicht die, die eigentlich was lernen müssten, gucken diesen Film ja. Das ist ja immer so, wenn Filme, und ich finde auch, dass sich solche Filme dann leider auch einer öffentlichen Situation, Debatte bedienen und daraus dann quasi verantwortungslos einfach Witz kreieren. Also ich weiß, ich muss dann sagen, ich bin, ohne, wie gesagt, den gesehen zu haben, rein von der Debatte an sich bin ich da voll bei Steven. Weil wenn du das schon hast und weißt, du hast eine spitze Zielgruppe, die gehen für Comedy rein, du hast die Möglichkeit, jetzt über das Vehikel Harpe Kerkeling sozusagen auch mal ein Statement abzugeben, ja, dann trau dich auch was und nutze nicht nur die öffentliche Debatte und das Problem, was da draußen vorhanden ist, um einfach schäbige Witze um daraus Geld zu machen und schäbige Witze zu erzählen. Also dann nutze diese Möglichkeit auch, dass du eine Stimme hast, weil wie viele Leute wünschen sich, eine Stimme zu haben? Also ich weiß, das ist nicht, also kann man nicht alles auf diesen Film abladen. Wie gesagt, ich habe ihn auch nie gesehen, aber auch Humor kann satirisch sein. Und Satire kann auch klug sein. Und ich weiß nicht, warum das deutsche Komödien so oft nicht hinbekommen, wenn sie den Appeal haben, viele Leute anzusprechen.
Das sehe ich na auch so.
Na gut, dann nicht.
Okay, dann halt nicht.
Dann lösen wir dann das jetzt einfach, hier nicht auf und gehen allen, einfach weiter.
Einfach
da haben wir keine andere Möglichkeit.
Auf den Kopf werfen. So nämlich.
Nee, das wollen wir nicht. Aber auch wenn wir keine andere Wahl haben.
Keine andere Wahl, als einfach zum nächsten weiterzugehen. Ja.
So, letzte Runde. Südkoreanisches Kino.
Zeigt, wie man ein gesellschaftliches Bild und einen gesellschaftlichen Konflikt, der eigentlich eine Vielzahl an Menschen betrifft, mit Satire umsetzen kann.
Ja, also nicht zuletzt seit Parasite sollte man ja südkoreanische Filme auf dem Schirm haben. Und ich sag jetzt einfach mal zu dem Film No Other Choice, den wir jetzt besprechen von Park Chan-wook. Das ist genauso, diesen Film kann man einsetzen, wenn ich davon rede, dass es Filme gibt, für die ich Filme halt liebe. Das ist das. Das sind die Filme, die ich sehen will. Das ist nicht Unterhaltung, sondern das ist Kunst. Und vielleicht ist es auch beides. Und das ist das Geile. Viele Filme sind halt nur so Blockbuster, um Mainstream-Massen zu befriedigen mit irgendwelchen oberflächlichen Sachen. Da sind auch manchmal coole und pfiffige Sachen dabei. Aber so richtig einen Film zu machen, der halt auch einfach ein Handwerk ist, ein Kunsthandwerk, das ist der hier. Das ist No Other Choice.
So würde ich das mal einleiten. Pflichte ich dir bei. Park Chan-wook, ganz kurz nur, Legacy müssen wir nicht erwähnen. Oldboy hat vielleicht schon mal jemand von euch gehört. Für mich ist ja immer noch sein bester Film Snowpiercer. Aber ich glaube, da trennt sich die Spreu vom Weizen, weil alles, was der Mann macht, ist großartig. Und weil du eingangs Parasite erwähnt hast, Parasite ist für mich, ich will jetzt nicht sagen der Sargnagel, aber anders. Ich glaube, No Other Choice hätte ich noch genialer gefunden, hätte es Parasite vorher nicht gegeben. Das ist so ein kleiner Problem, weil die Filme sind sich schon sehr ähnlich in der Geschichte, die sie erzählen und vor allem die Figuren, die auch darin vorkommen. Aber vielleicht kannst du uns ja mal was zu den Figuren sagen.
Und ja, witzig, den Vergleich hatte ich nämlich auch. Wenn No Other Choice das hätte, was ich an Parasite so geil finde, dann wäre No Other Choice ein perfekter 10 von 10 Film.
Ja, weil Parasite nämlich, finde ich auch, ein bisschen zu weit geht. Der überspannt nämlich für mich den Bogen mit der mit dem Chaos. Ne? Ich sag nur geheimer Keller. So, das hätte alles nicht gebraucht. Und No Other Choice bleibt eigentlich schön geerdet. Dem fehlt sogar dann eher ein bisschen was. Aber gut, vielleicht vergleich mal zu sehr. Erzähl doch mal, warum du den so genial fandst.
Also, No Other Choice handelt von Mansu, gespielt von Lee Byung-hun. Der ist Familienvater, hat ein Haus, zwei Kinder, Tochter und Sohn und zwei Hunde. Also der hat sein Lebensziel eigentlich quasi schon erreicht. Der hat eine schwierige Kindheit gehabt, ist viel umgezogen und hat dann wirklich, nachdem er dann beruflich seine Erfüllung gefunden hat, nach auch langer Zeit, die er dafür gekämpft hat, sich dann eben den Traum erfüllt, sein Geburtshaus zurückzukaufen. Und dieses Haus hat er mit ganz viel Liebe hergerichtet und lebt jetzt eigentlich ein wunderschönes Leben. Hat eine glückliche Ehe, tolle Kinder, das Haus, wie gesagt, und hat einen tollen Job. Er liebt seinen Job. Er ist nämlich so eine Art Supervisor, Chef, also so ein personalführender Manager in einer Papierfabrik, Papier herstellt, und er hat auch in diesem Bereich studiert und das ist sein Leben. Papier, das Haptische, das ist genau seins, wofür er brennt. Und dann kommt eben der Tag, an dem die Fabrik aufgekauft wird von amerikanischen Investoren, die alles nach Effizienz und Automatisierung und so weiter ausrichten und haufenweise Belegschaft kündigen und da ist er mit darunter. Er denkt erst, er kann es vielleicht verhindern, aber selbst in seine Ebene geht die Kürzung rein und er wird arbeitslos. Und er will halt eigentlich schnell da wieder raus und will halt, setzt sich als Ziel, innerhalb von 3 Monaten einen neuen Job zu finden. Und das klappt nicht. Wir springen dann fast ein Jahr, ungefähr ein Jahr in die Zukunft. Und er hat immer noch keinen neuen Job und die Ersparnisse sind langsam alle und es wird langsam auch klar, dass jetzt Kürzungen im Privatleben vorgenommen werden müssen. Das Haus sogar verkaufen, die Hunde weggeben, alle Kurse, die man so macht. Die Frau macht einen Tanzkurs mit ihm und alles. Das wird alles runter reduziert aufs allernötigste Existenzminimum, damit man noch weiter existieren kann. Und er findet einfach keinen Job, weil eben der ganzen Papierbranche geht es nicht so gut. Alles ist eben betroffen von dieser Automatisierung und von dieser Effizienz und was da alles überall reingekommen ist. Die Jobs sind also rar gesät. Und auch wenn er sehr gut qualifiziert ist, gibt es halt immer noch auf dem Bewerbermarkt welche, die sind noch qualifizierter als er. Und als er ihm das dann so langsam nach mehreren Vorstellungsgesprächen klar wird, gibt es eigentlich nur noch einen Ausweg. Er überlegt sich, na gut, dort ist dort ein Job, den könnte ich haben. Da müsste ich aber erstmal diesen Typen, der den Job jetzt hat, der eigentlich eine Pfeife ist, aus dem Weg räumen. Und in dem Moment, als er ihm den besagten Blumentopf auf den Kopf schmeißen will, hat er so eine Eingebung davon, dass es seine Probleme nicht lösen würde. Weil wenn die Stelle ausgeschrieben wird, heißt es noch lange nicht, dass er sie kriegt. Also fasst er einen tieferen Plan und schaltet eine Anzeige einer fiktiven Papierfirma, die Leute sucht, um alle Bewerber, die seine potenzielle Konkurrenz sind, auf dem Bewerbermarkt ausfindig zu machen, deren Daten zu bekommen. Und die kriegt er dann auch ganz schnell und findet dann die Leute raus, die offensichtlich bessere Referenzen und Qualifikationen haben als er und fängt an, diese Familien zu stalken, um einen Plan zu schaffen, wie er sie aus dem Weg räumt, bevor er sich dann bewirbt für die Stelle. Und so bekommt dieser Film einen wirklich coolen Spin, der durch mehrere Genres hetzt. Wir haben, wie gesagt, dieses typische heile Welt-Familien-Ding. Wir haben ein bisschen Feelgood, wir haben ein bisschen Drama. Wir haben dann eben Crime als Plot und wir haben auch ein bisschen Mystery mit drin, aber eben sehr, sehr wenig. Und das ist wirklich einfach ein geiler Film. Also die Story ist spannend, die ist geil erzählt und die Absurdität dieser ganzen Situation, diese Leben von anderen Leuten, die ein ähnliches Schicksal haben wie er, reinzugucken, das ist total spannend. Und das kombiniert natürlich mit dieser östlichen Kultur und mit diesen gesellschaftlichen Gepflogenheiten, die ja schon was anderes sind als das westlich geprägte. Und wie das dann auch Teil der Handlung einfach ist. Und wie er sich in den Leben, in die er da reinguckt, selber wiederfindet und das auf sein eigenes Leben wieder adaptiert. Und teilweise nimmt er Sätze, die er von den anderen hört und benutzt die gegenüber seiner Frau und sowas. Also das, wie diese Wechselwirkungen sind, das ist alles so geil geschrieben, schon handlungsmäßig. Und da habe ich noch gar nicht angefangen davon, wie geil dieser Film aussieht, wie schön die Kamerafahrten sind, wie die Sets designed sind, wie die Farben sind. Die ganze Optik, die Shots, die Bildkomposition, das ist ja alles auch nochmal on top einfach geil. Also ich bin von dem Film absolut begeistert. Mich hat er wirklich total gehuckt, auch wenn der mit 2,5 Stunden ein echt fettes Brett ist. Und ich werde ihn nicht zum letzten Mal gesehen haben und das ist ähnlich wie vielleicht Burning, so ein Film, der bei einer Zweitsichtung durchaus auch an der Perfektion kratzen könnte.
Chapeau. Geiles Statement. Ich kann gar nicht viel hinzufügen, weil es mir an sich genauso geht. Und die 2,5 Stunden, die macht er halt locker mit einem geilen, gnadenlosen Pacing weg. Der wird nie langweilig. Die Handlungsdynamik überschlägt sich immer wieder. Und was mir halt einfach so gut daran gefällt, wie Park Chan-wook du hast ja schon diese Genre-Mixe, wie der das austangiert. Also ist es nicht so, dass der das Genre wechselt, finde ich, sondern die finden hier einfach auch gleichzeitig statt. Weil du hast sowohl Momente, ich sag nur, wenn er in das Haus eines seiner Konkurrenten eintritt, der aber selbst, wo wir selbst schon sein eigenes Drama und Dilemma vorher schon kennengelernt haben und der dann zufällig auch in ein Beziehungsdrama reinstolpert, das ist spannend, du hast Angst um die Figuren, es ist lustig und makaber Und gleichzeitig irgendwie auch so erzählt es so viel Drama. Also das ist eigentlich, also Drama, Komödie und Suspense gleichzeitig. Also völlig, völlig irre, wie das, und dann halt noch geil inszeniert, was du sehen kannst und was du, ne, also was du auch erfahren darfst und wie, welche POV die Kamera auch immer einnimmt. Das ist sehr spannend in diesem Film. Mal sehr weit weg distanziert beobachtend, so als wäre das halt wirklich ein Killer, den wir hier verfolgen. Aber mal wirkt das ganz, ganz harmonisch, ist auch bei strahlendem Sonnenschein hinterlegt mit toller Musik und du denkst dir, ja, eigentlich ist, wünsche ich, dass ihm das hier gelingt, weil da gibt's ja diese schmierigen Manager. Und die sind ja nur darauf aus, allen das Wasser abzugraben und quasi durch KI mit einem modernen Thema dann quasi auch noch die ganze Belegschaft zu ersetzen. Also eigentlich rooten wir ja hier für eine Figur, die moralisch sehr, sehr fragwürdig ist. Und dann ist das aber eben auch kein perfider Killer, sondern eigentlich ist das ein Tölpel, der die ganze Zeit in eine aussichtslose Situation in die nächste reinstolpert. Und das im Nachhinein ihm trotzdem so eine Art Selbstbewusstsein verschafft, dass er eigentlich da irgendwie nur rausgekommen ist mit ganz, ganz viel Glück und sich dann selber eben, wie der Titel schon sagt, sagt, ich hatte ja gar keine andere Wahl, ich musste ja so handeln. Und dieses perfide, ich gucke jetzt mal, weil wir meine Konkurrenten sind und versuche dann dagegen was vorzugehen, es ist eigentlich, ist das so eine einfache Idee, aber es ist genau, er macht ja genau den Mechanismus, den halt seine Bosse auch machen. Die sagen, ja, okay, wie viel brauchen wir, wie viel können wir entlassen? Und dann kommt halt dazu noch, dass das alles so eine analoge Welt ist, die hier, also das ist, geht ja auch so ein bisschen um die Frage, was ist das denn alles noch wert, ne? Dieses Handwerk. Ich habe da natürlich einen großen Faible für, weil ich habe das ja alles mal gelernt und gesehen und in einer Druckerei gearbeitet, war mal in einer Papierfabrik und habe mir das alles angeguckt, wie das entsteht. Und das ist so ein ausgestorbenes Handwerk. Und dann ist natürlich jemand, der auch und sein Mitkonkurrent ist, ist auch so ein völlig analog lebender Mensch, der nur Vinyl hört. Und das ist alles so auch so ein Zeitgeistfilm, möchte ich sagen. Deswegen, ich weiß nicht, ob der in 10 Jahren noch so gut funktioniert, aber der ist jetzt genau an der Stelle, hat der ein richtig geiles Statement, wie er mit dieser ganzen Geschichte umgeht. Und deswegen muss ich dir komplett beipflichten. Ich glaube, ich würde jetzt nicht sagen, dass er mich so völlig vom Hocker gehauen hat wie bei dir, aber da liegt es wahrscheinlich daran, dass ich eben genau diese Sachen, die ich hier an diesem Film mag, jetzt schon mal bei Parasite irgendwie auch gesehen habe und irgendwie mir noch so einen kreativen Kniff gewünscht hätte, gerade hinten raus, ist der ja schon relativ konventionell, wie das dann auch alles so zu Ende geht. Da habe ich mir ein bisschen mehr gewünscht, ein bisschen überrascht zu werden, aber ansonsten hatte ich eine richtig gute Zeit mit dem Film.
Ja, und auch die Details so fand ich ganz geil, dass der sich eben Notizen nicht auf Papier macht, sondern auf seiner Hand, so diese ganzen wiederkehrenden kleinen Sachen. Das fand ich einfach, du kannst so viel entdecken, glaube ich, in diesem Film an ganz vielen Stellen immer und immer wieder. Das fand ich wirklich cool. Und ja, also mir hätte zum Beispiel gefallen, dass wir noch weniger sehen, also wie er da so vorgeht bei den Leuten, die er da beobachtet. Also, dass wir immer nur vielleicht so, ohne dass wir gesehen haben, was er gemacht hat oder wie er dran beteiligt war, was das Resultat ist. Also, keine Ahnung, dass er, ich jetzt mal blöd gesagt, schlägt am nächsten Tag die Zeitung auf und da ist einer tot und wir haben aber nicht gesehen, dass er es war.
Na, oder so. Es im Nachhinein dann erst zu zeigen, weil so genau. Macht der Film uns ja zum Mittäter bewusst, ne? Also, du siehst ja immer genau. Jemanden, dem geht's richtig mies. Und dann kommt noch so ein Typ, der ist neidisch auf den. Und das ist ja auch etwas, du hast es ja angerissen, dieser gesellschaftliche Druck, als Mann arbeitslos zu sein, das ist in dem Kulturkreis, ist das halt ein völliges Todesurteil. Und diese Depression, in der sich diese Menschen da auch, diese Männer befinden, um die es hier in diesem Film geht, das ist jetzt mal nicht so nebenbei erzählt, sondern das ist halt auch gesellschaftlich, fällst du in ein Loch, wo du halt wahrscheinlich da nicht mehr so leicht rauskommst. Arbeitslos zu sein ist bei uns schon scheiße, aber in Südkorea nochmal wahrscheinlich was komplett anderes.
Ja.
Und das ist ja auch so ein Thema, was der Film halt mitverarbeitet, ne? Und du siehst ja wirklich diese Menschen am Existenzminimum und wie dann einfach die Ehefrauen sagen, ey, fang dich oder ich geh weg, weil das bringt Schande über unsere Familie, so gefühlt, ne?
Ja. Also ich viel fand drin. Fantastisch, ich kann es nur empfehlen, ist ein toller Film.
Ist auch ein toller Film für Steam, würde ich sagen.
Ja, ich habe es leider einfach nicht geschafft, den bis heute zu schauen. Aber alles, was ihr sagt, klingt super. Regisseur ist super. Lee Byung-hun ist super. Seit Squid Game mag ich den halt auch extrem. Da fand ich den halt auch super. Ich muss so ein bisschen schauen. Ich kann versuchen, meiner Frau den zu verkaufen, aber ich muss den wahrscheinlich eher alleine schauen, weil ich bin halt...
Ich kann dazu was sagen.
Ja, südkoreanische Filme ist schwierig.
Wieso ist Nana abgehauen?
Nee, der hat den ganz tapfer und stoisch durchgezogen. Mit viel Handy in der Hand. Und wir haben null drüber geredet. Und der Film war auch vorbei und sie ist ins Bett gegangen. Kein Wort über den Film verloren. Und am nächsten Tag so.
Jetzt macht sie Stand-up-Comedy.
Nee, am das wär eine Wendung, die hätte man nicht kommen. Und am nächsten Tag war ihr Opening so für den Abend so. Gucken wir heute mal einen guten Film.
Ja. Da habt ihr jetzt dann die Gegenmeinung noch, damit wir hier auch ein Spektrum abbilden, liebe Hörer. Ne?
Ja, und ich glaube, also, meine Frau würde Seite an Seite mit deiner stehen. Das ist, ja. Also bin ich mir ziemlich sicher.
Das will ich jetzt, ich sage das, was ich jetzt sage, gar nicht, weil das auf meine Frau nicht zutrifft, weil die weiß schon auch Filme zu schätzen und hat auch schon viele Filme gesehen und weiß da so ein bisschen Bescheid. Aber dieser Film ist ganz klar was für Cineasten. Also du kannst, wenn du Casual Watcher bist, lass die Finger von dem Film. Das ist nur was für Leute, die Filme und Filmkunst lieben.
Das, und das die kannst einen ziemlich schwarzen sagen. Humor haben, wie wir.
Ja. Ja, ja. Also, das ist jetzt nicht für jedermann was, aber wer Cineast ist, der sollte den auf jeden Fall gucken, weil also der ist wirklich gut.
Von der Kritik ja geliebt. Das war Anfang des Jahres schon der erste Film in diesem Jahr, der ein 100% Rating bei Rotten Tomatoes bekommen hatte. Und da, seitdem habe ich den so ein bisschen auf dem Schirm gehabt.
Ja, du stolperst ja nicht aus Versehen in einen Park Chan-wook-Film. Also wenn du da reingehst, dann kriegst du das, was du halt von dem Typen erwartest. Wie gesagt, für mich noch ein bisschen zu wenig von seinen Manierismen. Also ich würde fast schon sagen, in seiner Filmografie ist das der Casual-Watch-fähigste Film, weil der fordert jetzt nicht zu sehr. Aber trotzdem ist das immer noch sehr, sehr Special Interest. Ja, also von daher.
Also Oldboy fand ich jetzt nicht so fordernd. Den fand ich eigentlich auch ganz gut guckbar.
Ja, Happy End und so, ne?
Ja, das ist natürlich ein Schlag in die Magengrube, aber ich fand jetzt nicht, dass der...
Der ist nicht so künstlerisch sperrig, das stimmt. Ja. Das ist er nicht. Aber zum Beispiel, ganz anderer Mindfuck ist Die Frau im Nebel. Das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr fordernd. Da stimmt das. Da ist der hier schon more consumable. Das kann man nicht anders sagen. Frau im Nebel habe ich, glaube ich, auch besprochen. Warte mal.
Hat der eigentlich irgendwo in seinen Verträgen stehen, dass seine Filme immer 2:20 gehen müssen, weil Die Frau im Nebel ist auch so lang?
Ja, Frau im Nebel haben wir in Folge Nummer 30 CGI Babys aus der Hölle besprochen.
Da ging es auch um The Flash also.
Ja. Das ist richtig.
Nun ja, aber das ist es wert, Steven. Es gibt ja auch Filme, und da hast du ja auch schon des Öfteren gesagt, die ihre Zeit gut einsetzen und wo die Zeit auch verpufft. Und der Film hat viel zu erzählen und langweilt nie.
Ich werde den auch auf jeden Fall schauen. Ja. Auch wenn ich jetzt hier gerade einfach weiter durch seine Filmografie gegangen bin. Jetzt bin ich bei Die Taschendiebin und der geht auch 2:20. Also wie gesagt, ich glaube, das ist ein Schema.
Aber ist nicht Oldboy kürzer?
Ja, der ist, glaube ich, kürzer. Also zumindest in meiner Erinnerung.
Oldboy ist nur 120 Minuten, siehste.
Knackschen 90 Minuten, das ist, was Stevens Herz höher schlagen lässt.
Ich glaube, Lady Vengeance
und Co. Dann schaue ich als nächstes I'm a Cyborg, but that's okay. Der geht nur 1:47.
Ja, Hauptsache, der Film landet nicht auch auf deinem großen Haufen angefangener oder abgebrochener Filme und Serien. Werden wir dann... erleben und ihr werdet es erleben, wenn ihr dran bleibt.
Genau, das machen wir.
Ja. Und
heute
und wie
aber
immer hatten wir Angst. Ja, was?
Yeah, bitte.
Ich würde sagen, wie immer hatten wir vor dieser Folge Angst, dass wir sie nicht füllen könnten. Oder dass das, was wir als Auflistung vorher hatten. Ja, genau. Und dann übertreffe ich die Erwartungen in der Regel aber.
Vor allem das haben wir. Ja, wenn wir bei Oldboy schon mit Inzest, naja, da können wir jetzt auch noch. Egal.
Ja, ey, also wenn ich schon einen zwischen die Augen kriege, dann schlage ich nochmal voll drauf. Das ist doch klar. Also ja. So kennst du mich doch. Ich bin, ja. Bin da sadistisch veranlagt. Aber wir haben uns ja auch übertroffen. Knapp 2 Stunden, Jungs.
Ja, ja, Mo, nimm das hier. Nichts mit Sommerpause. Wir ziehen nämlich durch. Nächste Woche, wie gesagt, gibt's dann von Mo und mir zumindest. Ich weiß nicht, ob vielleicht noch ein Quereinsteiger mit reinkommt, reingehüpft kommt, aber Spider Noir und viele andere schöne Sachen. Vielleicht auch von dem fast Namenspatron dieses Podcasts. Neues Zeug. Wir werden es sehen. Und dann, ja, to be continued.
Hören wir uns einfach das nächste Mal wieder. So machen, wir das. Wir haben geliefert. Ihr habt mal schön jetzt noch, was ihr so alles macht vor euch. Macht damit weiter. Geht jetzt einfach aus der Realitätsflucht, als ihr uns Nappeln zugehört habt, wieder raus und macht euch einen schönen Rest, Tag, Nacht, was auch immer. Tschüss, ciao.
Nö. Und goodbye.
Bleibt spoilerfrei. Da muss ich aufpassen, dass ich hier hinten diese lange Lücke nicht rausschneide. Die muss jetzt natürlich drin bleiben, weil ich habe ja so einen Automatismus, der das immer so ein bisschen einkürzt. Die muss drin bleiben. Das ist künstlerisch wertvoll.
Diese entsetzliche Lücke. Beziehungsweise bei mir im Schlafzimmer aktuell eher, diese Mücke, diese entsetzliche Mücke.
Ist das so bei euch, ja?
Ja.
Geht's ab?
Das ist ja eine einzige Tücke, diese entsetzliche Tücke.
Googelt auf jeden Fall nicht Indiana Jones und Schwänze. Macht's gut.